Happy Shooting, Folge 704. Quantenvoodoo. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo, Enjoy Your Camera und Mediafix.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schönen guten Tag.
Geht's wieder mit dem Blutdruck, Boris?
Ja, ist alles, alles vollkommen in Ordnung.
Pre-Show. Ich sag nur Pre-Show.
Ja, kann mal passieren. Ich bin ein ganz entspannter Typ so.
Ja, total.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, so schaut
das aus. Oh, hauaha.
Ja.
Ja. Aber meinst du, die hört auf dich, deine Synology, wenn du die so angehst?
Ich habe, denke ich, ausreichend Motivation gegeben, dass sie sich jetzt leise verhält während der Aufnahme, oder? Ich denke, das hat sie verstanden.
Ja, wir werden sehen. Ihr dürft jetzt alle mal fleißig lauschen, ob vielleicht bei Boris irgendwie welche Hintergrundgeräusche Ich meine, solange Boris nicht redet, hört man es nicht. Das ist das Interessante. Also die Audiomenschen unter euch werden wissen, was ein Gate ist, genau. Mhm. Egal, wir sind heute wieder da mit einer schönen Folge Happy Shooting. Die 704 ich spreche nochmal von vorne nochmal.
Ich komme nochmal rein.
Schön, dass ihr da seid. Es hat schon sehr spaßig angefangen. Wir haben heute wieder...
Es ist nur Spaß, möchte ich hier sagen. Es ist alles nur Spaß.
Ja, alles nur Spaß. Ein buntes Bouquet an schönen Themen, zum Beispiel Feedback. Wir haben was über Marktanteile. Wir haben eine Lightroom-News, ein Patent ausgegraben. Nein, nicht wir, aber jemand anderes. Es gibt eine Analogfrage. Wir reden kurz über Rawsy. Dann müssen wir noch mal kurz zu den NFTs rübergehen. Einen Videotipp, einen Enhancer und Flickr.
Ich habe heute Abend aber noch was vor, ne?
Ja.
Gut.
Wir machen jetzt mal. Mal schauen, vielleicht knipsen wir ja das ein oder andere Thema dann noch irgendwie spontan weg, aber ist ja egal. Also, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wie immer sind wir live. Heute ist der, nicht wie immer, aber meistens live. Heute ist der 23. März 2021 und wer hier live mitgucken möchte, kann das tun, nämlich auf unserem YouTube-Kanal und ihr dürft live auch mit reinreden, nämlich auf unserem Slack-Kanal dienstags 18 Uhr. Der ist öffentlich. Also man muss da sich eine Einladung holen, aber das geht alles auf dem entsprechenden Link. Der ist in den Shownotes. Was ist? Ist was?
Ja, gerade. Ich weiß nicht, ob die Nachbarn gerade gucken, ob alles in Ordnung ist.
Hat
jemand gehört.
Hat gerade jemand geklingelt?
Nein, geklingelt nicht.
Tanja gleich so klopft.
Nee, Tanja ist nicht da.
Tanja, ach so. Ist okay, wir machen.
Tanja hätte definitiv geguckt.
Wir haben auch im Slack auch einen Kanal, der heißt HS Fragen. Da dürft ihr Fragen reinwerfen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Und wir freuen uns über Audiokommentare und Videokommentare an info@happyshooting.de. Haltet die ein bisschen kurz, sonst müssen wir kürzen. Aber wir freuen uns ganz sicher sehr darüber. Ja, das Ganze ist nicht nur Audio, sondern auch Video und unser brandneuer, super toller YouTube-Kanal ist auf happyshooting.de/video. Falls ihr den noch nicht ausgecheckt habt, dürft ihr das gerne tun. Und dort dann ganz gerne auch auf alle verfügbaren Knöpfchen drücken. Das machen wir jetzt einmal hier in der Sendung.
Auf alle verfügbaren nicht, also.
Naja, nie, also die, nicht den, macht was ihr wollt.
Macht doch, was ihr wollt.
Tut ihr macht doch, was ihr wollt. Ja, ja, und wir bedanken uns gleich jetzt am Anfang der Sendung noch bei, Moment, bei Clemens, bei Burkhard und bei Burkhard Joachim und bei Thomas. Und zwar hat der Burkhard Joachim dran geschrieben, für den heldenhaften Kampf mit der Telekom. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das mit dir teilen möchte, weil das ist...
Kannst ja du voll einsacken. Kampf. Ich hatte keinen Kampf mit der Telekom.
Stimmt. Nee, das ist für uns beide. Und der Thomas hat dazu geschrieben, lieber Chris, lieber Boris, am Beginn, also So viel zum Thema, wie viel Text kann man in so eine Überweisung reinpacken?
Ist der Überweisungstext, okay.
Das ist der Überweisungstext. Lieber Chris, lieber Boris, am Beginn eurer Happy Shooting Odyssee wart ihr mir eine lehrreiche Unterhaltung beim Studentenjob. Nach ein paar, in Klammer 100 Folgen Pause bin ich nun wieder dabei und höre euch beim Spazierengehen mit meiner mittlerweile einjährigen Tochter. Danke für viele schöne Stunden. 3, 2, 1, ihr wisst schon, Thomas.
Ja, geil.
Da passt richtig Text rein. Und danke dir, Thomas, dass du wieder zurückgekommen bist.
Ja, cool. Das
ist auch nicht so selbstverständlich.
Ja, und beim Spazierengehen ist doch schön. Aber denk dran, ne, Töchterchen immer schön im Auge behalten, immer schön drum kümmern und aufmerksam. Viel Qualitätszeit für die Tochter. Ne?
Ja, das macht
auch wenn das bedeutet, dass es weniger Happy Shooting ist, aber Töchterchen freut sich.
Ja, also wir sagen auf jeden Fall tausend Dank für eure Spenden und fürs Dabeisein. Ganz einfach.
Ja, wunderbar.
Ja, wir haben Feedback bekommen von Ralf.
Ja.
Lies doch mal. Oder soll ich mal
lesen? Ja, lies mal, ich kann mal was dazu erzählen.
Aus den Kommentaren nämlich. Warum eigentlich immer diese Randbemerkungen zu Sony? Egal, ob Sony mag oder nicht, ist es nicht ein ganz normaler Kamerahersteller wie Canon, Nikon, Fuji, Leica?
Ja.
Das machen wir Randbemerkungen?
Ja, das mache ich ganz gerne. Ich glaube, in der letzten Folge ging es auch um Sony. Da habe ich gesagt, Sony, ob man sie jetzt nun mag oder nicht. Und da kam natürlich jetzt der durchaus berechtigte Einwand oder die Nachfrage, warum dieser Einwand immer bei Sony, ob man sie mag oder nicht. Da kann ich was zu sagen. Das mache ich aus dem, was ich erfahren habe und was ich mitbekommen habe. Aber gucken wir mal, ob ich das belasse. Ich mache es unter anderem, weil ich aus erster Hand, ist das erste Hand, wenn ich selber bin, ne? Das stimmt nicht, also aus zweiter Hand mitbekommen habe, wie Sony Marketing betreibt, also jetzt speziell die Kamerasparte, im Bereich Influencer auf ihre Seite ziehen, was die Bedingungen dafür so sind, nicht im Detail, aber so im groben Überblick. Dass man, wenn man sich eben so bestimmte Videos anguckt von Leuten, die dann plötzlich alles, was Sony liefert, über den Klee loben, da gibt es also überhaupt gar keinen Makel mehr mit einem Mal. Das ist also alles perfekt. Da darf man erstmal skeptisch werden. Vor allen Dingen, wenn plötzlich gar keine anderen Kameras und Objektive mehr angeguckt werden. Das ist ein bisschen merkwürdig. Da darf jetzt aber jeder selber recherchieren auf YouTube und anderen Kanälen. Das finde ich immer so ein bisschen. Ich mag sowas nicht. Also alternativ zum Beispiel Olympus kenne ich aus ähnlicher Entfernte, also auch zweiter Hand und sogar auch aus erster Hand, weil ich mit denen ja selber schon Kontakt hatte. Und bei denen ist es ein bisschen anders. Die sagen halt, probier's halt, test es und sag, was du davon hältst. Und wenn du sie scheiße findest, dann kannst du eben sagen, dass du sie scheiße findest.
Da habe ich jetzt aber einen ganz kleinen Einwand, beziehungsweise eine kleine Relativierung. Und zwar bin ich ja mit diesen ganzen Fotoreisen dann auch immer wieder in Kontakt mit so Leuten, die dann teilweise auch entweder bei so Firmen, bei so Kameraherstellern unter Vertrag sind oder es mal waren oder welche kennen, die das sind. Und da habe ich schon relativ interessante Sachen auch über andere Hersteller gehört. Ja. Weil jeder dieser Kamerahersteller hat ja so ein Influencer-Programm, ne? Das sind dann die Ambassadors oder wie sie sonst wie heißen. Und das sind dann halt bekannte Fotografinnen und Fotografen, die dann ja eine gewisse Ausstattung bekommen, in der Regel, oder zumindest gute Konditionen bekommen. Und die dann sich dann auch zu Dingen verpflichten müssen, ja, ganz einfach, vertraglich verpflichten müssen. Und da gibt es schon sehr, sehr harte Konditionen. Das heißt, und das ist auch mit der Grund, warum ich nie bei so einem Programm auch nur im Ansatz mitmachen wollte, weil also die Verpflichtungen sind dann, du musst dann eben auf Veranstaltungen gehen und musst dann natürlich die Firma loben, ganz klar. Und ich weiß von einem, der auf irgendeiner Veranstaltung, ich kann jetzt nicht mehr sagen, bei welchem Hersteller das war, aber es war einer der zwei großen, also Nikon oder Canon, und der hat auf irgendeinem Workshop ich glaube, einen Olympus in die Hand genommen, weil halt ein Workshop-Teilnehmer einen Olympus hatte und der wollte dann auch was wissen. Und davon gab es dann ein Foto, wie er, der gerade beim großen Kamerahersteller unter Vertrag ist, mit dieser Olympus in der Hand dasteht. Und dieses Foto ist dann irgendwie zu den Managern da gelandet und der hat seinen Vertrag verloren. Also er hat noch nicht mal anfassen dürfen. Und da ist Sony also nicht alleine, will ich damit nur sagen, sondern das ein knallhartes Business ist.
Also das wäre eine Geschichte, die ich jetzt 100% Sony zuschreiben würde. Gehört habe ich sie persönlich von Canon und Nikon bisher noch nicht, aber da hatte ich auch weniger Kontakt zu Leuten, die da halt Marketing für diese Firmen machen. Von daher weiß ich es nicht. Das geht dann auch gleich in mein Fazit dann mit ein. Ich weiß halt, dass es bei Olympus anders ist. Die sind da etwas offener. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber damals war es halt so. Und aus persönlicher Erfahrung, wie ich halt dieses Unternehmen Sony auf Messen kennengelernt habe, zugegeben, das liegt jetzt auch schon viele Jahre zurück, aber auch in verschiedenen Fachbereichen zieht sich halt ein gewisser Umgangston mit Kunden bei Sony raus, der mich nicht überzeugt hat, um es mal so auszudrücken. Und deswegen war ich immer ein bisschen schlecht, auf Sony zu sprechen. Und die Frage ist, ob das noch so gelten darf. Und deswegen an dieser Stelle, Ralf, danke für die Nachfrage dazu, weil irgendwann gewöhnt man sich bestimmte Floskeln an oder Nebensätze an, die vielleicht so nicht mehr stimmen. Weil, wie Chris gerade schon gesagt hat, ich weiß nicht, wie es bei Nikon und Sony läuft. Ich weiß nicht, wie es bei Fuji läuft. Allein die Tatsache, dass ich nicht wirklich aus zweiter Hand oder erster Hand weiß, wie es bei den drei genannten läuft oder bei Panasonic oder bei Pentax. Na, bei Pentax lassen wir es. Die hatte ich ja schon und die waren dann nicht so aggressiv. Aber dass ich das bei den anderen nicht weiß, das relativiert diese ganze Kiste schon. Und warum sollte ich dann nur Sony irgendwie dissen, wenn die anderen vielleicht genauso mies drauf sind? Das weiß ich nicht. Deswegen entweder alle dissen oder kein. Fair enough. Und das andere ist, dass die Messeerfahrung halt mich persönlich betroffen haben und dass natürlich immer ganz, ganz kleine Momentaufnahmen von einem Tag auf einer Messe sind, die über Tage oder Wochen laufen. Und dann kann man entweder immer Pech haben oder immer Glück haben, so wie es Telekom-Kunden gibt, die immer Pech haben, wenn ich das so im Internet lese. Und ich hatte noch nie ein Problem mit der Telekom und würde jederzeit wieder Telekom-Verträge abschließen. Aber so hat halt der eine mal Glück und der andere Pech. Und das mag natürlich da ähnlich gewesen sein. Und von daher nehme ich diesen Hinweis sehr gerne zu Herzen und werde es lassen. Erinnert mich da gerne dran, wenn es mir dann doch noch mal rausflutscht. Es ist halt antrainiert schon beinahe. Ich versuche es wirklich zu lassen. Und ich versuche es auch deshalb zu lassen, weil, wie ich ja auch immer wieder sage, selbst wenn ich diesen Nebensatz einfließen lasse, weil ich immer wieder sage, ich halte Sony im Kameramarkt derzeit für mit die aktivsten. Ich weiß nicht, wie lange sie das durchhalten können, weil ich bin nicht davon überzeugt, dass sie den Vorsprung halten können müssen. Sie haben zum Beispiel das Bajonett nicht vergrößert, was Nikon und Canon gemacht haben, um für die Zukunft da besseres Glas machen zu können mit mehr Lichtstärke und besseren Bildergebnissen in den Ecken und weiß der Teufel alles. Das hat Sony nicht gemacht. Sony ist aber extrem aktiv bei der Sensorentwicklung. Sie sind extrem mutig dabei, sehr ähnliche Kameramodelle rauszubringen, die spezialisiert sind in irgendeinem bestimmten Bereich. Da haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Und das feiere ich. Also Sony ist gerade der Hersteller, der am Kameramarkt wirklich noch was vorwärts bewegt. Ist so mein Eindruck an dieser Stelle. Und auch liefert. Wie die Qualität davon ist, die Hardwarequalität ist und so weiter, das kann ich nicht sagen, weil ich mit den Kameras nicht arbeite. Ich hatte noch keine in der Hand, um da jetzt wirklich mal mehrere Tage oder Wochen mit zu arbeiten. Keine Ahnung. Und ich möchte auch kein Partner von Sony werden, aus den vorhin genannten Gründen. Aber wir wollen hier sowieso nicht Partner von irgendeinem Kamerahersteller werden. Also wenn uns irgendjemand unterstützen will, dann muss er damit leben, dass wir auch mal was nicht gut finden oder eine andere Kamera in der Hand halten. Das ist halt einfach so. Wir sagen hier halt, was uns gefällt. Aber Ralf, ich werde diesen Seitenhieb mal weglassen, weil das passt nicht ganz zu der Überzeugung, die ich gerade habe von Sony.
Und man muss ja sagen, ich meine, Sony fällt allein schon deshalb aus dem Rahmen, weil sie aus der Nicht-Kamera-Ecke in den Kameramarkt gekommen sind. Ne? Die
haben sich ja eingekauft, über Minolta sind die da rein. Ne?
Richtig, und Sony ist ein Hersteller von Unterhaltungselektronik. und kein Kamerahersteller und haben damit natürlich auch relativ wenig Ballast gehabt und konnten auch sehr frei agieren und Dinge tun, die die anderen eben nicht getan haben. Das ist so ein bisschen wie, was weiß ich, wie Tesla, die gerade irgendwie den Automarkt so ein bisschen aufkrempeln aus ihrer Sicht und weil sie halt nicht mit dem Ballast daherkommen, den ein Daimler oder ein VW hat. Und das ist Sony so ein bisschen in der Richtung. Also, dass sie anders sind und dass sie dann vielleicht auch sehr viel Selbstbewusstsein haben, weil sie halt nun mal der Sensorhersteller der ganzen Welt sind, so ungefähr. Das kann ich auch verstehen. Aber ja, sind alles keine Chorknaben. Ne? Die haben alle natürlich auch ein Business zu machen. Und da wird auch teilweise mit recht harten Bandagen.
Ja.
Gearbeitet. Nun ja, zum Thema Marktanteile, da bleiben wir gerade mal bei den Kameraherstellern. Da ist was Neues raus, ne? Das neue, wie heißt es, BCN-Ranking.
Ja, geht das da halt. Das
hat Frank geschickt, ne?
Geht um den Kameramarkt in Japan. Das ist mir im Slack aufgefallen. Frank hatte das gepostet. Ich hoffe, ihr habt das richtig zugeordnet. Und das sind ganz interessante Zahlen mal wieder, also wenn man sich den Markt mal so anschaut. Aber gleich vorweg, Prise Salz, es geht da um Japan. Bin mir nicht mal sicher, ob das der gesamte japanische Markt ist. Und nicht um den Weltmarkt. Da sehen die Zahlen durchaus noch ein bisschen anders aus. Aber wie man hier eben sehen kann, ist Olympus ganz stark zurückgefallen. Aber wie wir auch schon im Slack diskutiert haben, das kam durchaus mit Ansage. Also in dem Augenblick, wo die Gerüchte mit dem Verkauf gestartet sind, sind viele auf Vorsicht gegangen, ich ja auch. Und als dann tatsächlich verkauft wurde, natürlich ebenfalls. Und also da ist ja so ein bisschen unklar. Es wird da viel erzählt, es wird gute Stimmung gemacht und auch glaubhaft, wie ich finde. Also ich habe da durchaus Vertrauen, dass das eine gute Marke bleibt und dass da gute Produkte bei rausfallen in der Zukunft, die auch weiterentwickelt werden. Also ich sehe da wirklich große Chancen. Aber ob diese dann auch genutzt und umgesetzt werden, das werden am Ende des Tages Taten entscheiden, was jetzt in so einer Pandemie auch nicht gerade so super einfach ist. Also rein logistisch ist das alles nicht so ganz einfach. Und man sieht zum Beispiel so ein Objektiv, wir sprachen darüber, so ein 150 bis 400 Millimeter von Olympus. Sicherlich ein sehr, sehr geiles Objektiv für sehr, sehr viel Geld. Und trotzdem gibt es sehr hohe Nachfrage danach. Also es gibt viele Leute, die das haben wollen. Mehr als produziert sind. Und wenn du natürlich dann irgendwie so ein High-End-Zeug machen möchtest, aber nicht liefern kannst, naja, dann ist halt die Frage, kannst du warten oder hast du jetzt eben doch einen Bedarf? Jetzt habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass viele auch in der Pandemie nicht den hohen Bedarf haben, weil viele Sportveranstaltungen sind abgesagt oder es gibt da halt weniger Zugang. Von daher wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Aber dass Olympus halt runtergeht vom Marktanteil, das war mir soweit erstmal klar. Was ich interessant finde an den Zahlen ist, dass der Sony-Marktanteil sehr, sehr stark gestiegen ist. Also er hat richtig einen Peak nach oben gemacht. Wenn du oben nochmal die Grafiken einblendest, da sieht man das. Und wenn man sich anschaut, ist eigentlich Sony nach oben gegangen und Fuji ist nach oben gegangen. Canon so ein kleines bisschen nach unten, aber das tänzelt schon über die Monate und Jahre immer rauf und runter.
Ist aber die Frage, wie aussagekräftig dieses BCN-Ranking ist, weil hier unten steht nämlich, das BCN-Ranking collects about 40% of the sales data in Japan. Also das ist auch nur ein Ausschnitt aus dem Markt.
Ne? Ja, es mag repräsentativ und sein.
Das ist auch nur das Mirrorless-Segment hier, da ist nichts anderes drin. Das
na klar, deswegen taucht zum Beispiel Nikon auch überhaupt nicht auf, weil die haben einen verschwindend geringen Marktanteil.
Die haben ein paar Mirrorless.
Ja, aber keinen besonders hohen Marktanteil. Das scheint da auch in Japan wohl so normal zu sein, keine Ahnung. Was ich halt an diesen Zahlen so interpretieren würde, ist, dass vielleicht doch der ein oder andere Nutzer von Olympus umgestiegen ist auf Fuji. Das ist ja auch etwas, wo ich immer wieder mal hinschiele. Ich hatte jetzt auch hier noch keine Fuji. Ich kenne die Modelle nicht wirklich gut, wie sie sich unterscheiden und was jetzt das Äquivalent wäre. Ich kann aber sagen, dass die einfach vom Gehäuse her einen Charme haben, also vom Look, was ich auch in der Olympus halt so schön finde, dass sie eben nicht so rund gelutscht ist, sondern dass sie irgendwie einen Charakter hat. Das klingt total albern, aber es muss eben auch Spaß machen, mit einer Kamera zu arbeiten. Man möchte sie auch gerne anfassen und gerne ansehen. Und Fuji ist da ganz weit vorne. Also die haben auch so einen Retro-Charme, sag ich mal. Die haben auch praktische Einstellräder für alle möglichen Dinge. Da scheint mir ganz nett zu sein. Und was ich so auf den Workshops halt immer erfahre von Teilnehmerinnen, die mit Fuji arbeiten, die sind da sehr begeistert davon. Also könnte ich mir vorstellen, ne, APS-C ist jetzt zwar größer als Micro Four Thirds, aber das sind jetzt auch keine Welten dazwischen. Also man spielt so ein bisschen in dieser Größenordnung, sage ich mal, auch gehäusetechnisch. Könnte ich mir vorstellen, dass da doch einige dann zu Fuji gewechselt sind, weil sie dann sagen, vielleicht sehe ich da mehr Zukunft. Na und Sony hat natürlich Gas gegeben, da haben wir in den letzten Wochen ja auch drüber gesprochen, die A1 zum Beispiel, die sie vorgestellt haben. Das meine ich halt, die sind innovativ, die haben einen neuen Sensor gebaut, einen neuen Stacked-Sensor mit unfassbaren Verschlusszeiten, die da möglich sind, quasi den Rolling Shutter eliminiert. Das ist einfach Wahnsinn. Und wenn das die Dinge sind, auf die du wartest, dann kaufst du die halt mal, weil das dann die Lösung ist an dieser Stelle. Also da wird sich zeigen, was da noch kommt. Nikon hat ja eine neue Kamera angekündigt, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Mal gucken, wie die dann abschneidet im Gegensatz zu Sony. Und der Weltmarkt, wie gesagt, ist nochmal ein anderes Spiel als jetzt ein Ausschnitt aus dem japanischen Markt. So schaut's aus.
Sehr schön. Du hast das Update von Lightroom Classic auf deinem M1 Mac installiert.
Das habe ich gemacht. Ja, auf dem MacBook Air habe ich das installiert. Und die Änderungsnotizen haben eben gesagt, bevor du das jetzt gleich abspielst, ich habe nämlich ein Video aufgenommen, die Änderungsnotizen sagen Beschleunigung in der Bibliothek, also beim Scrollen, und Beschleunigung auch bei dem Synchronisieren von Bearbeiten auf mehrere Bilder. Und das sind natürlich Dinge, auf die wir gerne gewartet haben. Und das habe ich auch ausprobiert. Bei mir ist Lightroom Classic Version 10 sowieso schon sehr flott gewesen. Auf dem M1 sowieso. Also das Scrollen wurde eh schon besser, auch auf dem Intel Mac. Manche Leute sagen ja wirklich, es ist quälend langsam bei ihnen. Aber da gab es auch eine Meldung, dass das mit dem Profil, also mit dem Bildschirmprofil zusammenhängen könnte. Da weiß ich nicht, ob es da inzwischen Lösungen dafür gibt. Da hatte ich tatsächlich überhaupt keine Probleme. Und jetzt habe ich die 10.2 installiert auf dem MacBook Air. Oh, das Gerät ohne Lüfter. Ich möchte es nochmal dazu sagen.
Oben in dem hellen Feld, wo noch nichts ist auf dem Bildschirm gerade im Video, da sehen wir das dann gleich.
Da fahr mal das Band ab. Ich habe also ein Bild mir anzeigen lassen und habe einfach mal den Pfeil nach rechts gedrückt. Und du siehst da quasi, ohne dass ich irgendwelche Vorschauen noch extra berechnet hätte, das Blättern durch meine Bibliothek, durch die letzten Fotos. Dann schalte ich wieder zurück in die Bibliotheksansicht, also in die Dia-Übersicht, in die Kachelübersicht und scrolle einfach mal. Und wie man sieht, scrollt das, also vielleicht nicht hundertprozentig butterweich, aber zumindest weicher, als hier bei YouTube ein 30 Bilder pro Sekunde Video in der Lage ist, weich aufzulösen. Also das geht relativ zügig. Dann habe ich mir ein Bild ausgewählt und habe gesagt, das bearbeite ich jetzt mal ein bisschen. Das habe ich jetzt hier mal ein bisschen weggeschnitten, was ich da bearbeite. Also heller, dunkler, Kontrast, ein bisschen Färbung in die Schatten rein. Also so eine grobe Bearbeitung. Dann habe ich mehrere Bilder markiert. Das passiert jetzt. Und habe ich gesagt, synchronisiere mal alle Einstellungen. Und klack, 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 fertig sind die Bilder. Während man auch das Update unten eben sieht im Diastreifen. Also das Ding ist richtig, richtig schnell geworden. Also das ist eine deutliche Verbesserung zu der Version, die vorher drauf war. Das wird dann eine 10.1 oder 10.0 oder was gewesen sein, was halt immer auch da vorher drauf war. Eine 10er war es jedenfalls schon. Finde ich gut. Finde ich wirklich richtig gut. Und ja, es kam auch im Slack mal wieder die Frage irgendwie, was denn jetzt für ein M1 Mac kaufen, einen MacBook Air oder einen MacBook Pro. Die aktuellen Versionen sind beides Einsteigergeräte, kann man sagen, mit wenig Anschlüssen. Beide haben sie, glaube ich, nur zwei USB-C-Anschlüsse. Und ich muss sagen, das MacBook Air und das MacBook Pro, die jetzt draußen sind mit dem M1-Chip, die sind sehr nah beieinander. Das Pro hat einen Lüfter eingebaut, damit es den Chip kühlen kann. Das heißt, wenn du jetzt vorhast, wie ich nachher noch erzählen werde, ein Video-Enhancement laufen zu lassen über Stunden, dann wird das MacBook Pro wahrscheinlich etwas schneller fertig sein. Aber ob es am Ende in einer Stunde oder in einer Stunde 15 fertig ist, spielt dann irgendwie wahrscheinlich auch nicht so richtig die Rolle. Insofern schlägt mein Herz weiterhin für das MacBook Air mit dem M1-Chip. Das ist einfach ein Traum.
Ja. sehr schön. Wir haben, beziehungsweise Canon Rumors hat mal wieder gegraben und hat ein Patent von Canon rausgeholt. Ja, das haben wir ja immer wieder, dass da Patente auftauchen, die irgendwelche interessanten Neuerungen zeigen. Und dann weiß man noch nicht genau, ob das überhaupt zum Produkt wird oder nicht. Wir hatten es ja kürzlich schon mal mit diesem Patent, dass der Auslöseknopf durch ein Touchfeld ersetzt werden könnte, laut dieses Patents.
Ja, bitte nicht.
Ich sag immer noch, dass das gar nicht so falsch sein könnte. Ja, du alter Mann. Knöpfen und so. Nein.
Pragmatiker, nicht alt. Einfach nur pragmatisch.
Ja. Wie wär's, wenn du in Zukunft statt manuell scharf zu stellen, das Ganze auch über ein Touchfeld machen könntest? Da ist ein Patent dazu aufgetaucht. Und zwar ist es
haben die einen Touch-Fetischisten oder was?
Hier kommt das. Warte, wo ist denn jetzt das Bild? Wo ist denn jetzt das Bild? Da war doch ein Bild. Ich muss gerade nochmal neu laden.
Ja, wo ist denn das Bild hin?
Da war doch ein Bild. Hat er. Hä? Ich finde es nicht.
Ganz oben war eine technische Zeichnung, hast du gerade irgendwo.
Da ist keine technische Zeichnung.
Da, oder ist das da im Hintergrund, da das Ding.
Das ist aber mal komisch hier.
Merkwürdig.
Ganz komisch. Also auf jeden Fall zeigt das Bild, wenn man es sieht und es nicht irgendwie abgedeckt wird von irgendwas, sehr seltsam, zeigt das ein Objektiv mit, ja, jetzt ist die Werbung. Okay. Ja, ich habe den Adblocker ausgemacht.
Ja, Internet ist halt kaputt.
Internet ist sowas von kaputt. Das setzt sie nicht egal. Durch. Naja, wir müssen das ja auch hier nicht zeigen, sondern erklären das mal für alle, die das jetzt nur auf Audio hören. Und
wir können die Sendung auch mit einem begleitenden Faxabruf herausbringen.
Ja, und zwar haben die tatsächlich den auf diesem Patent, und zwar nicht den Ring ersetzt, sondern an der Seite vom Objektiv ein Touchfeld.
Und was willst du denn damit machen?
So zeigt das Patent, ja, irgendwie scharf stellen. Frag mich nicht wie, aber das Patent sagt, das wäre eine Vorrichtung.
Ich sag's dir, wie es sein wird. Das ist mal wieder so ein Ding, da hat jemand eine Idee gehabt und sagt, lass mal ein Patent machen, bevor andere damit Geld verdienen. Falls es jemand baut, vielleicht nicht mal für eine Kamera, die du und ich hier benutzen, sondern für irgendetwas, wo man mit Touch scharf stellen könnte, dann wollen sie Geld verdienen.
Also Canon ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, richtig ausgefeilte Touch-Oberflächen hinzubekommen. Das war auf der ersten R, war ja das mit diesem Touch-Streifen da, der schiefgegangen ist.
War ein Flop.
Ja, aber vielleicht haben sie daraus gelernt. Vielleicht haben sie da jetzt irgendwie. Ich gib ihnen eine Chance. Komm.
Nein. Das ist einfach keine gute Idee auf so vielen Ebenen nicht. Das won't happen, sag ich mal. Also für keine der Kameras, die wir benutzen. Ich kann jetzt nicht für irgendeine Neuauflage von Kompaktkameras oder wie hießen sie, die mit dem festen Objektiv, mit dem 30-fach Zoom, wie nannte man die noch?
Super Zooms.
Ja. Prosumer-Kamera, Bridge-Kamera, genau. Kann ja sein, dass da eine Neuauflage geplant ist. Mit
Ultra-Zoom.
Wo man sowas dann macht, genau.
Ja.
Von 6 bis 6000 Millimeter kannst mit einem Touch einfach mal so durchswipen.
Ich sag mal, das ist noch nicht ausdiskutiert, das Thema.
So eine Wette abschließen.
Wenn die jemand anders für uns trackt, diese
Wette. Ja, das Wette, ist immer das gerne. Problem bei diesen Wetten.
Da müsste sich jetzt aber jemand freiwillig finden und das Ganze dann auch bitteschön regelmäßig überprüfen.
Ich sage, in den nächsten 5 Jahren kein Touch-Zoom von Canon.
In den nächsten 5 Jahren?
Mhm. Ja, ich könnte das auch 10 Jahre Zoom. Sagen.
Da ging es nicht um Zoomen, da ging es ums Scharfstellen.
Ja, ist mir egal, ist dasselbe. Auch nicht.
Du, solange das nicht klar definiert ist, werde ich überhaupt nichts. Ja,
Scharfstellen, Fokus. Kein Touch-Fokus von Canon in den nächsten 5 Jahren.
Ja, dann kommst du hinterher, wenn du sagst, ja, aber jetzt ist an der Kamera und das ging nur ums Objektiv.
Nö, nee, ist mir egal. 50 Euro, zack.
Ich kann jetzt schon Touch-Fokus hinten auf dem Display einfach dahin tappen, wo es scharf sein soll.
Das war ja nicht gemeint.
Das ist Touch-Fokus.
Das war ja nicht gemeint.
Siehst du, da kommt wieder diese Qualifikation.
Du hast
Nee, ich wette nicht mit dir. Obwohl ich genau weiß, dass ich das gewinnen werde, aber nee. Das ist mir zu schwammig.
Angst
kommt ja auch mit den Drohnen auch immer und so. Das ist ja alles doof.
Läuft noch die Wette. Läuft noch. Soll ich verdoppeln?
Ja. Lass uns. Drück mal auf die
Angst vorm Verlieren. So kennen wir ihn.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und ihr bekommt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Und manche Produkte sind so cool, die. Was machst du denn hier? Manche Produkte sind so cool, die tauchen hier immer wieder auf. Und dazu gehört die ULH, die Ultimate Lens Hood. Das ist das Produkt, mit dem man Licht ausschließen kann, wo man es nicht haben möchte. Und du hast da welche.
Genau, das. Ich halte gerade in die Kamera die Original-Papp-Verpackung der ultimativen Lens-Hood quasi. Das ist so eine flache Pappschachtel, da sind die Dinger drin. Und damit ich die nicht aufmachen muss, nämlich gleich meine, denn ich habe sie alle. Ich habe nämlich damals.
Und an der flachen Pappschachtel sieht man schon, wie schön flach man die zusammenfaltet.
Genau, ich halte sie mal in die Kamera, die sind halt so zusammengefaltet. Worum geht es? Das sind Streulichtblenden, wenn ihr so wollt. Und zwar, wer jetzt diese Ultimate Lens Hoods nicht kennt, ihr kennt aber mit Sicherheit noch von Vater oder Großvater die universellen Streulichtblenden, die so eine Gummiklappe sind, die vorne ans Objektiv dran geschraubt werden. Und dann kann man die flach zurückklappen, um die Kamera eben zu verstauen in der Tasche oder eben nach vorne klappen, um eben das Licht auszublenden, also das Streulicht auszublenden. Und das geht mit diesen Gummilippen hier eben auch. Das ist so ein, ja, es ist ein Kreis, ein Silikonkreis, wenn du so willst, ein schwarzer. Und den kann ich eben ausklappen, sodass er zu, wie heißt ein dreidimensionaler Kreis? Konus. Konus? Ist das ein Konus? Konus. Eine runde Pyramide.
Die gehört andersrum. Ja, hast du, glaube ich, gerade in die falsche Richtung gedacht.
Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, so.
Jetzt funktioniert das. Kannst du auch als Hut für kleine Menschen verwenden.
Genau, und das ist die kleine. Das ist die Mini hier, die ich hier habe. Und die Go ist eine etwas größere. Und natürlich ist es verschiedene Größen für verschiedene große Objektive natürlich. Das ist klar. Je dicker der Frontdurchmesser ist, desto größer muss auch die Lenshood sein. Was macht man jetzt damit? Das Schöne daran ist, dass die sehr, sehr flexibel sind. Die sind sehr wabbelig, wie man im Video sehen kann. Ich versuche es halt ansonsten zu beschreiben. Das ist nicht starr. Also wenn ich das Teil einfach so in der Hand halte, dann hängt es irgendwie so unförmig nach unten herunter. Das ist aber gut so, weil Ziel ist es nämlich, ich versuche es mal hier mit dem Pappkarton zu demonstrieren im Video, das Ganze zum Beispiel auf eine Glasscheibe zu drücken. Und dann passt sich eben diese Gummilippe oder diese Silikonlippe exakt dieser Glasscheibe an. Die muss auch nicht flach sein. Das kann auch von einem Flugzeug zum Beispiel in der Kabine so ein rundes Glas sein, wo ihr rausfotografieren wollt, so ein gebogenes Glas. Und dann drückt ihr das da eben dran. Ihr könnt das bei den größeren Lenshoods auch noch mit einer Hand dann so ein bisschen festhalten an der Scheibe. Und dann habt ihr eben keine störenden Reflexionen drin. Das ist super, wenn man eben im Zimmer Licht hat zum Beispiel und nach draußen fotografieren will, aus der Scheibe raus oder eben in so einer Flugzeugkabine raus fotografieren will. Wenn man im Museum fotografieren darf und eben Schaustücke hinter Glas hat und da möchte man fotografieren, ohne dass man den ganzen Raum abdunkelt und sich selbst schwarz anzieht, dann kann man das hiermit machen. Und das funktioniert, es ist so simpel und es funktioniert ganz hervorragend. Und wie gesagt, die gibt es in, sind es jetzt 4 oder 5 verschiedene Größen inzwischen. Es gibt auch ein ganz kleines. Das hat dann nicht so viele.
4 verschiedene Größen.
4 verschiedene, genau. Und das ganz kleine, das ist das mobile für Smartphone. Da kommt eine kleine Klammer mit dazu, dann kann man das für Smartphone machen. Das ist etwas einfacher konstruiert, das ist nur ein einfacher Konus. Und mit allen habe ich hier tatsächlich schon einmal zumindest experimentiert. Und ich habe sie eben, ne, ihr wisst noch damals, ne, vor der Pandemie, als man noch Urlaub hatte oder weggefahren ist, hatte ich sie ganz gerne dabei, um dann eben aus Hotelzimmern heraus dann eben mal ein schönes Foto zu machen, eine Langzeitbelichtung von der Stadt oder sowas mit den Lichtern, ohne dass ich eben selbst irgendwie im Dunkeln sitzen muss oder dann doch eine Reflexion von irgendeinem Scheißfernseher oder einer Lampe oder sowas drauf habe. Also ganz cooles Teil. Schaut euch das mal an. Ultimate Lens Hood ULH. Da findet ihr die Größen. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Wie gesagt, ich habe bei Kickstarter damals schon mitgemacht, deswegen habe ich sie alle. Tolles Teil. Kriegt ihr bei enjoyyourcamera.com, Ja?
Ja, ich muss an dieser Stelle einen kurzen Tadel an unseren Sponsor schicken, falls er zuschaut. Das sind keine Gegenlichtblenden, Leute, das sind Streulichtblenden.
Das ist doch aber hier Search Engine Optimization.
Wahrscheinlich.
Das müsste eigentlich Gegenlichtblende, Streulichtblende, Sonnenblende heißen.
Genau.
Damit man es auch immer findet.
Genau. So,
kriegt ihr
Pedanterie
da,
off.
Bekommt ihr bei enjoyyourcamera.com und mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING 2021, HAPPYSHOOTING 2021, da bekommt ihr 5% auf jede Bestellung, auch wenn es kein Ultimate Lens Hood sein sollte, denn es gibt da noch andere schöne Sachen. Mm. Also, danke für den schönen Support und dass wir die, also nicht die hier, sondern diese hier, verlosen dürfen.
Genau, danke.
Diese hier sind schon benutzt, die behalte ich selber.
Ja, wunderbar. Kommen wir zur analogen Frage von Markus. Der schreibt, das ist länglich, ist egal. Hallo ihr zwei. Habe über Weihnachten einen Kodak Portra 800 als 36 DIN belichtet, das heißt 3200 ASA oder neudeutsch ISO 3200, mit dem Wissen, dass sowohl der örtliche Fotograf mit seinem Minilab als auch ein sehr großes Großlabor Push-Entwicklungen anbietet. Da ja Fotografen naturgemäß nicht systemrelevant sind, diese Wortschöpfung habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gehört, habe ich mit der Abgabe des Films gewartet. Resultat, der Fotograf hat kein Minilab mehr und rührt auch keinen Entwickler mehr an. Das hat er im Dezember aufgegeben. Dann über einen örtlichen Discounter zum Großlabor gesendet, CEWE. Und mich vorher auf der Website natürlich versichert, dass sie Push-Entwicklung machen. Der Film kam vorgestern zurück, weil sie keine mehr machen. Es sei wohl ein Fehler auf ihrer Webseite.
Verdammt.
Lange Rede, kurzer Sinn. Gibt es außer Fotostudio 13 noch eine Möglichkeit, einen Negativfilm um 2 Blenden Push entwickeln zu lassen, mit anschließendem Scan, so auf 5 bis 6 Megapixel pro Bild? Beim Fotograf zahle ich ohne Push ca. 6 Euro inklusive Scan. Beim 13er Studio kommt da schon selbst beim billigsten Versand ziemlich genau 40 Euro zustande. Das ist aber ein satter Preis. Raum Kaiserslautern, Saarbrücken, also Westpfalz und Saarland, kennt ihr eine preiswertere Möglichkeit? Habe hier auch keine High-End-Fotos, sondern einfach nur Familienbilder. Vielen Dank und 3:1. Happy Shooting.
Ja, aber Schwarz-Weiß könnte man ja einfach noch selbst machen. Aber.
Genau, da sind wir nämlich an dem Punkt, wo es schwierig wird. Nämlich Portra ist ein Farbfilm und der Farbfilm, man kann Farbfilm pushen. Aber das ist eine richtig, ja, das ist eine manuelle Geschichte. Da kannst du, das ist eh immer eine manuelle Geschichte. Aber ich sag mal, die haben wahrscheinlich, was Schwarz-Weiß angeht, einen wesentlich höheren Durchlauf, auch mit Push und so weiter. Da könnte ich mir vorstellen, dass da viel mehr kommt. Und Farbe ist dann wirklich so, ja, da stellt sich eine Person hin und die steht dann erstmal. Und die muss möglicherweise die Chemie, die können es nicht in die Maschine tun. Das heißt, die muss möglicherweise die Chemie erstmal entsprechend, anmischen, da wird also quasi eine eigene Packung Chemie aufgemacht.
Für den Film.
Kann ich mir zumindest vorstellen. Für diesen einen oder für diese zwei Filme. Das ist eine Dienstleistung, der Push des Farbfilms ist eine Dienstleistung, die ist eigentlich heute nicht mehr wirklich gefragt. Tja. Das heißt, an dieser Stelle selber machen, kann man kaufen, ne? Tetinal und so weiter. Da gibt es entsprechende C41-Chemie, wo man Farbnegativfilm mitentwickeln kann. Oder dann eben an die Community. Vielleicht weiß ja jemand
was. Vielleicht hat jemand da draußen noch nie
zusammentun.
Das ist ja der Punkt, weil also irgendjemand, ich weiß, dass hier deutschlandweit und auch überregional Hörer und Hörerinnen sind. Und vielleicht sagt irgendeiner von euch, ja, Mensch, da bei uns die Straße hoch, da ist noch einer, ich frag den mal, ob der eine Push-Entwicklung von einem Kodak Portra 800 machen könnte. So, kann man ja mal fragen. Wenn er sagt, was, dann macht das wahrscheinlich nicht. Weil er gar nicht weiß, was das ist, dann seid ihr da falsch. Aber wenn dann da einer ist und sagt, ja klar, mache ich das, das mache ich für mich selber auch ständig, ne? Kost XY, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar auf happyshooting.de, Folge 704, wo hier das der Markus machen lassen kann.
Mhm.
Nicht wahr?
Jo, mach das mal. Nächstes Thema ist Rosie.
Was ist Rosie?
Was ist Rosie? Das hatten wir schon mal in der Sendung. Das lief damals. Warte mal, ich mache hier mal kurz.
Muss man gerade den Link aufmachen, was ihr geschickt habt.
Ich habe das hier auf dem Bildschirm. Rosie, Dot Photon Raw hieß das mal. Das hatten wir hier in der Sendung und zwar Ende 2019 war das. Da kam eine Schweizer Firma auf den Markt, wie gesagt Dot Photon, und die sagt, wir können RAW-Files 80% kleiner machen, ohne Qualitätsverlust.
Gut.
Es ist erstmal interessant, ne? Also, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Und dann haben sie auch ein sehr schönes Werbevideo, wo sie das erklären. Und da geht es um irgendwelche Quantenrauschen-Sachen, die sie da rausrechnen.
Quanten
und
immer gut.
Das optimiert packen und so weiter. Und interessanterweise sind die so die Berichte, die man drüber liest, nicht schlecht. Sagen ja, nee, das ist wirklich, da ist was dran an dem Ding.
Ja.
Es komprimiert also quasi RAW-Bilder und das bis zum Faktor 10, was nicht uninteressant wäre. Stell dir vor, du könntest jetzt
einmal das ganze Ding. Hängt wahrscheinlich davon ab, wie viel Struktur drauf ist, nehme ich mal an.
Und das ist wohl eben, da ist die Frage, was das genau tut. Aber es ist auf jeden Fall durch die Sachen, die ich gefunden habe, wo es getestet wurde und was auch teilweise nicht gekauft aussieht, sondern schon echt, ist es durch die Bank ganz cool und stell dir vor, du könntest deine komplette Library um den Faktor 10 verkleinern.
Wobei und es bis Zeug zu ist, ne? Aber selbst wenn es jetzt Faktor 5 ist oder so, weißt du?
Und das läuft weiterhin und funktioniert weiterhin in Lightroom und in.
Also formatkompatibel.
Und okay. So weiter. Formatkompatibel. Da wird es jetzt nämlich ja. Spannend. Und ich habe da mal ein bisschen reingeguckt und die haben schon mal, wie gesagt, vor anderthalb Jahren haben die schon mal versucht, so ein. Ja, wie sag man da, so ein Marketing-Push gemacht und sind da aber nicht sehr weit mitgekommen offenbar, weil sonst hätte man mehr davon gehört und haben jetzt gerebrandet, also sie sind immer noch Dot Photon, aber haben jetzt eben mehrere Produkte und das Consumer-Produkt dafür ist dieses Rosie.
Ah, okay. Das heißt, ich
kann mir einen besseren Namen vorstellen, aber
okay.
Es ist ein Produkt, wo man quasi die Bilder draufpackt und am Ende wird aus den Bildern wird ein DNG gemacht.
Okay.
Und in diesem DNG ist aber nach wie vor das RAW drin und du siehst wohl wirklich keinen Unterschied. Also es ist erstmal nicht so ganz uninteressant und dann bin ich aber auf die Suche gegangen und habe mal geguckt, wie funktioniert das, wie wollen die das denn hinbekommen? Und da ist so ein bisschen, fühlt sich's nach Quanten-Voodoo an, aber dann bin ich auf DP Review gelandet und dort wurde das natürlich, DP Review, wir kennen DP Review, da wurde das natürlich gleich sofort sehr zerlegt und angezweifelt und was weiß ich alles. Und ist dann die Frage eben gleich gekommen, wie das denn funktioniert und da werden verschiedene Artikel verlinkt und so weiter und am Ende ist dann tatsächlich nach einigem Hin und Her meldet sich dann tatsächlich auch, melden sich die Menschen von dieser Firma dort in diesem Artikel und erklären das mal. Und da wird erstmal das Branding kurz erklärt, ne? Da heißt dann ja, das vom Rebranding her, das ist kein Rebranding, sondern wir haben einfach das nochmal als neues Produkt rausgebracht. Und dann ist die Frage, wie das dann tatsächlich da innen drin komprimiert wird. Und nachdem da das Quantenzeug irgendwie drüber gelaufen ist, wird das dann als lossless JPEG verpackt. Wusstest du, dass in der JPEG-Spezifikation auch ein lossless drin ist?
Ein lossless kenne ich, ja. Lossless JPEG sagt mir was. Aber ich wusste jetzt nicht, dass das irgendwas mit RAW zu tun hat.
Mir nicht, weil du kannst in dem DNG eben auch sowas drin verpacken. Ne? DNG ist in irgendeiner Form ist das wohl damit kompatibel und da wird aber hier noch angezweifelt, ob das dann auch in Zukunft noch kompatibel bleibt und so weiter. Also es ist so ein ziemliches Hin und Her und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mir überlegt habe, Moment mal, würde ich das denn überhaupt tun wollen? Hat dieses Produkt unter so Nerds wie uns überhaupt eine Chance? Weil also was du tun müsstest, um davon tatsächlich zu profitieren, wäre deine RAW-Files wegwerfen und durch neue ersetzen.
Richtig.
Würdest du das tun? Würdest du die Originale durch andere Originale, ich mache hier Häschenohren, andere Originale ersetzen, wenn du damit drastisch Platz sparen könntest?
Also bei mir könnte ich, ja, also wahrscheinlich nein, weil die Diskussion hatten wir ja schon mit den Kameras, wo du ja auch ein komprimiertes RAW-Format einstellen kannst bei den neueren Kameras. Also willst du unkomprimiertes RAW haben, was natürlich auch komprimiert wird, aber verlustfrei komprimiert wird. Und dann gibt es eine Kompression, die verlustbehaftet ist, wo man aber, wenn man ehrlich ist, keinen Unterschied sieht. Außer man zoomt eben wirklich auf die Pixel ran und vergleicht A, B und sieht dann vielleicht doch in feinsten Strukturen irgendwo einen ganz minimalen Unterschied im Verhalten einzelner Pixel. Es wäre also im Grunde genommen schon vollkommen in Ordnung, auch eine verlustbehaftete Kompression bei den RAWs in Kauf zu nehmen, gerade bei Kameras, die dann irgendwie ja jenseits der 20 Megapixel aufwärts sind, weil man einfach massiv Platz sparen würde. Und selbst das würde ich wahrscheinlich schon nicht aktivieren, weil ich mir sage, wenn es auch ohne geht, ist halt besser. Und wenn jetzt irgendein Anbieter kommt und mir verkauft, das ist verlustfrei, dann müsste er erstmal den Beweis antreten, dass dem so ist. Und ich müsste erstmal ausgiebige Tests machen, ob dem wirklich so ist. Unsicher. Auf jeden Fall wäre es ein extra Arbeitsschritt. Ne? Da kostet auch wieder Zeit. Die Frage ist, wie schnell geht das? Passt das in meinen Import-Workflow? Weil wenn ich am Ende schneller bin, die Speicherkarte in den Rechner zu stecken, die Bilder zu importieren, auszusortieren, bearbeiten, archivieren, fertig, eigentlich super. Wenn man das aber irgendwie kombinieren könnte, dass man sagt, okay, vielleicht nicht gerade beim Import, aber wenn ich fertig bin, hier, lass nochmal drüber laufen, jetzt mach die RAWs kleiner. Also wenn ich hundertprozentig sicher sein könnte, dass die nur kleiner sind, aber wirklich kein Pixel verloren geht, ich würde allerdings irgendeiner Erklärung mit Quantenphysik nicht trauen. Also das müsste schon irgendwie fundierter kommen,
Dinge, was da Dinge, passiert. Die man nicht, also mir geht es ja auch so, ich traue ja Dingen am meisten, wenn ich sie verstehe. Ja. Und an der Stelle ist das
Also wenn mir einer mit Quantenrauschen kommt, dann sage ich auch ja, und wenn ich ein Duplikat mache, dann machst du eine Quantenverschränkung und wenn ich einen Pixel ändere, hat sich das andere auch geändert? Oder was willst du mir jetzt gerade erzählen hier? Dann brauche ich auch keinen Upload mehr machen. Dann kann ich die Quanten ja beamen. Ne? Dann machen wir hier verschränkte Pixel und dann.
Na, das was an. Ja, nee, so weit ist das nie.
Ja, ich weiß es doch nicht, was die da machen. Ich weiß es doch. Das ist deren Idee. Ja, sollen sie mal aus der Hose hüpfen und mir mal erklären, was sie da tun? Dann vielleicht. Aber man muss schon sagen, also wenn du mal denkst an Online-Backups, also schnelle Leitung hin oder her, aber. Jedes Terabyte mehr, was du speichern musst, irgendwo extern beim Cloud-Anbieter, kostet nicht nur Zeit, sondern eben auch wirklich Geld. Und wenn du jetzt sagst, du kriegst in ein Terabyte Backup einfach mal fünfmal so viele Daten, boah, das wäre schon.
Ja, wobei wir da ja jetzt auch nicht von toll hohen Preisen reden. Also du kannst ja heute mehrere Terabyte für einen Fünfer im Monat wegspeichern auf eine Cloud und
naja, beim Terabyte bist du so bei einem Fünfer oder sowas, ne? Bei zwei Terabyte bist du dann schon.
Ich habe mehr als zwei Terabyte auf Wasabi liegen und das sind unter 10 Schlappen im Monat, glaube ich.
Ja, müsstest du so
also egal.
An die 10 langsam rankommen mit 2 Terabyte. Also es ist so, aber stell dir vor, da ist fünfmal so viel Daten da. Oder 10-mal so viel, statt da 10 Terabyte hinzupumpen.
Das ist halt die Frage, ne? Also dieses bis zu ist natürlich wieder so eine Geschichte. Bis zu, ne?
Ja. Wie viel ist denn normal? Was ist denn so der Standard?
Na gut, ich glaube, wir werden es hier nicht lösen, aber wir verlinken es auf jeden Fall mal in den Shownotes, weil
vielleicht hat es ja jemand, also wenn es ein Produkt ist, gibt es das schon zum Runterladen, gibt es das zum Testen?
Ja.
Hat das schon jemand ausprobiert?
Genau, lasst uns mal wissen, ob dir das mal getestet
hat. Gerne auch ein Audiokommentar. Testet
ihr das doch mal für uns.
Genau.
Man muss ja nicht gleich die Originale wegwerfen, aber vielleicht mag das ja mal jemand ausprobieren.
Schickt uns mal eure Quantenerfahrung. Nicht wahr?
Ja, ich meine, weißt du, da wird auch alles schneller, der Übertragung wird schneller, wahrscheinlich wird Lightroom schneller, weil es weniger Bytes von der Platte lesen muss und so weiter.
Tja. Ich verbleibe skeptisch und komme zum nächsten skeptischen Thema. Du hattest uns letzte Woche NFT näher gebracht, wo es darum ging, digitale Werke sicher zu verkaufen oder einem Käufer eindeutig zuordnen zu können.
Oder ein Echtheitszertifikat.
Ein Echtheitszertifikat.
Für ein digitales Werk. Genau. Das ist nämlich, glaube ich, die Frage, um die jetzt hier geht. Wo ist denn nachher das digitale Werk?
Wo ist denn das Werk? Da kam dann im Slack ein paar Diskussionen auf und da stellte sich heraus, ich habe es tatsächlich auch falsch interpretiert. Du hast es nicht gesagt, aber ich habe das in meinem Kopf so hingedacht, weil ich ging davon aus, als du sagtest, das mit der Blockchain und digitales Werk und Zertifikat und so, und ich ging davon aus, dass quasi in dieser Blockchain, quasi in einem Token oder ähnlichem, das digitale Werk drin ist. Also
nicht unbedingt, quasi, weil
quasi
du hast da.
Ja, pass auf, erstmal, was ich dachte, was es ist. Also so wie bei einem Bitcoin, wenn ich ein Bitcoin habe, dann steht das ja in dieser Blockchain drinne, weil die Bitcoin ist ja nur ein Code, wenn du so willst. Jedes Bitcoin hat ja einen Code und ihr Bruchteil davon hat einen eigenen Code. Und wenn ich dir den gebe, dann steht in dieser Blockchain, dass ich dir diesen Code gegeben habe. Natürlich steht dieser Code immer noch an mehreren Stellen und jeder könnte ihn sich kopieren. Dieser Code ist nicht geheim. Aber es ist in dieser Blockchain eben eindeutig definiert, wer am Ende dieser Kette ist. Und das ist der Besitzer von diesem Token. Und ich hatte jetzt gedacht, statt dieses kurzen Tokens gibt es jetzt einfach ein gegebenenfalls sehr großes Token. Und da ist dieses digitale Werk drin, sodass, wenn ich dieses digitale Werk jetzt veräußere und dir gebe, dass es ist halt schon zweimal in der Blockchain drin, aber es steht eben, dass es jetzt dir gehört, das ist jetzt deins. Und so ist es nicht.
Ja, es kann schon so sein. Also du hast durchaus Leute, die in die Blockchain auch Sachen reintun, irgendwie Vektorgrafiken, die von der Größe nicht so riesig sind, aber die Blockchain ist kein Dateisystem. Ne, das ist es nicht irgendwie wie eine Cloud-Festplatte, wo man was reinschreibt, sondern da sind Referenzen auf andere Dinge drin. Und also man kann sich's vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein Grundbuch. Ne? Das Haus, was du da hast, wenn das jetzt den Besitzer wechselt, dann wird das Haus ja nicht irgendwo anders hingestellt, sondern das bleibt da, wo es ist. Aber es gibt ein Grundbuch, in dem drin steht, wem das jetzt gehört.
Korrekt. Und der Haken an diesen Vergleichen ist immer, es ist relativ schwierig, dieses Haus zu kopieren und ein zweites Mal irgendwo hinzustellen.
Mit einem digitalen
Werk kannst du es natürlich tun.
Korrekt, da fällt der Vergleich komplett hinten über, aber man kann sich so vorstellen, als ob die Blockchain quasi ein Grundbuch ist und im Grundbuch stehen Sachen drin, die notariell verbrieft sind sozusagen.
Genau.
Und so ist das dann eben dort auch. Das heißt, es gibt irgendwo ein Dateisystem und dieses Dateisystem ist dann auch wieder irgendwie kryptografisch abgesichert. In diesem Fall reden wir von einem sogenannten IPFS. Das ist also ein verteiltes Dateisystem, was in der Cloud läuft, wo also verschiedene Menschen dann Teile hosten und das selber dann dafür auch Platz beanspruchen können oder Tokens dafür verdienen können, wenn sie hosten. Ne? Da wird dann quasi so ein Businessmodell aufgemacht, wo man sagt, okay, du gibst mir ein bisschen von deinem Plattenplatz und ein bisschen Netzwerk und dafür kriegst du dann einen, ich weiß nicht, wie der bei IPFS heißt, IPFS-Coin oder sowas und kannst dir dafür wieder irgendwas kaufen und sei es nur Plattenplatz woanders oder kannst du damit handeln und so weiter. Und so ist das jetzt bei diesen NFTs im Prinzip auch. Also bis auf die paar Ausnahmen, wo tatsächlich jemand ein kleines handliches Kunstwerk da reingepackt hat, in den beschränkten Platz, der in dieser Blockchain drin ist. Weißt, die muss ja auch schnell bleiben. Und überhaupt wird so eine Blockchain ja im Prinzip auch überall gelagert, also an vielen Stellen gelagert. Das heißt, die kann man nicht unendlich aufblasen. Ja, und da gibt es jetzt eben diese Referenz. Und diese Referenz zeigt dann eben dahin, wo das Kunstwerk wirklich sitzt. Und die kryptografische Referenz, der sogenannte Hash von diesem Dateisystem, wo das Ding liegt, das wird in die Blockchain eingetragen.
Genau.
Soweit so klar, oder?
Ja, ja. So, und das hat jetzt, kannst du mal diesen Link da aufmachen, da ist das schön erklärt. Da wurde es nämlich mal anhand von Beispielen untersucht. Und jetzt ist es so, dass in der Blockchain halt noch nicht mal jetzt der Link zu dem finalen Dokument steht, sondern erstmal nur zu einer Textdatei, einer JSON-Datei, in der halt Metadaten über das Werk drinne stehen. Da steht halt drinne, was das für ein Werk ist, wer der Künstler ist und so weiter und so fort. Und eben auch wieder ein Link. Das ist dann endlich der Link zu dem tatsächlichen Werk. Und das kann auch eine ganz normale URL sein, zu irgendwohin. Ja. Das kann natürlich auch ein Link auf so ein kryptografisches Filesystem sein, wo man das dann runterladen kann und da mag vielleicht auch ein Schlüssel dann irgendwo noch hinterlegt sein. Keine Ahnung, wie das dann wieder im Detail funktioniert, dass nicht jeder an dieses Dokument rankommt, weil das sind erstmal bis hierhin alles Daten, die jeder einsehen kann, dass es nichts Geheimes oder verschlüsselt ist.
Das also ist ja auch
in dem Sinne jedenfalls
auch erstmal das Grundprinzip dieser Blockchain, dass jeder die Daten
ganz genau
einsehen kann.
Jeder kann die einsehen und dann kommt es halt an diese Metadaten ran, in den Metadaten ist der Link, über den Link kommst du an das Werk ran. Da weiß ich jetzt nicht, inwieweit das auf dem IPFS verschlüsselt ist, dass also nicht jeder, der den Link hat, das auch runterladen kann. Das entzieht sich meiner Kenntnis, damit habe ich keine Erfahrung. Aber wenn es eine URL zu irgendeinem Cloud-Hoster ist, dann liegt da halt das Werk und jeder kann das runterladen und kopieren. Also so richtig erschließt es sich mir dann am Ende des Tages nicht. Und der Haken, der hier in dem Blogbeitrag eben aufgemacht wird, ist, dass es zumindest bisher so ist, dass diese URLs und auch das IPFS und die Links zu dem IPFS eben alles auf Cloud-Server gehen, die von diesem Startup gehostet werden, was jetzt sich dieses ganze Thema hier ausgedacht hat. Und wie das so bei Startups gerne mal sein kann, die können überleben, die kann es lange geben, muss es aber natürlich auch nicht. Also, wenn man jetzt sehr viel Geld bezahlt und dafür einen Link bekommt auf ein Filesystem und nächsten Monat sagt das Startup so, Venture Capital ist aufgebraucht, tschüss, dann ist es weg.
Das ist einfach weg. Das kann durchaus sein, aber auch da, der bezieht sich jetzt aber nur auf einen Teil dieser NFT-Landschaft, weil es gibt durchaus NFTs, die diese Probleme nicht haben. Warum jetzt Beeple seinen 69 Millionen Dollar Kunstwerk da auf einer anderen Geschichte hostet, weiß ich jetzt auch nicht genau. Dazu stecke ich auch nicht tief genug drin.
Aber der Käufer wird es im Zweifel auch nicht wissen oder die Käuferin.
Ich denke auch, was wir jetzt, ja gut, der Käufer, der das gekauft hat, ist jemand, der irgendwie mit Krypto reich geworden ist. Dem ist das, glaube ich, nicht teuer gewesen. Ich denke, was wir gerade sehen, ist der klassische Hype-Cycle. Also es wird erstmal was richtig fett aufgeblasen. Die meisten verstehen nicht genau, was es ist, aber wollen ein Stück vom Kuchen haben und yay! Und NFT überall. Sogar John Cleese hat schon auf Twitter ein Video zum Thema NFTs gepostet. Fand ich sehr gut. Er verkauft ja da eine Brücke in Brooklyn. Als NFT natürlich. Ja,
natürlich.
Und ist super geil. Also der Mann ist, wie sagt man heute, woke ist er. Wir sehen da jetzt gerade diesen initialen Hype, wo alles erstmal abgeht. Wobei ich es interessant finde, weil wir kennen dieses Produkt schon. Das ist ein Ethereum Contract. Nichts anderes im Prinzip. Und das gibt es schon, seit es Ethereum gibt. Und das gibt es schon seit, ich habe keine Ahnung, 7, 8 Jahren jetzt. Also das ist nichts Neues, nur dass es jetzt plötzlich durch entsprechende Unternehmen, die sich darum gruppiert haben, quasi für was Neues verwendet wird und den Leuten zugänglicher gemacht wird. Und das ist, trotzdem muss man es doch irgendwie verstehen und das tun halt viele nicht. Und deshalb geht das jetzt erstmal durch die Decke. Ich bin mir sehr sicher, dass da auch relativ bald wieder eine Ernüchterung kommt. Nicht, weil das komplett scheiße wäre, sondern weil es überhyped wird. Und dann wird das irgendwann ziemlich einbrechen. Und der klassische Hype-Cycle kommt dann langsam auf so ein mittleres Niveau, wo man sagt, okay, das Ding ist tatsächlich für was nützbar und für was sinnvoll. Und dann wird sich das irgendwie deutlich unter dem jetzigen Hype-Level irgendwie einpendeln. Und das sehen wir über die nächsten Jahre wahrscheinlich.
Ich bin jedenfalls erstmal wieder ein bisschen, wie sagt man, desillusioniert. Also letzte Woche war ich noch.
Wollen wir jetzt nicht doch eine Episode hier für teuer Geld versteigern?
Na, also letzte Woche war ich noch total gehypt irgendwie und dachte, das ist ja eigentlich eine richtig geile Idee. Aber wenn ich jetzt sehe, was dahinter steckt und dann am Ende auch nicht sicher ist, dass wenn jemand das kauft, dass er das auch wirklich dauerhaft besitzen kann, weil gar nicht klar ist, es ist immer noch ein digitales Werk, das kann immer noch jede Minute verloren gehen an dieser Stelle. Also da muss nur der Hoster sagen, ist nicht mehr, ist halt weg. Pech gehabt.
Aber letztendlich kannst du auch mit der Mona Lisa auch sagen, stell dir vor, das Museum, in der die Mona Lisa hängt, wird ausgeraubt oder brennt ab, ne, dann ist sie auch weg.
Aber jetzt vergleich mal die Wahrscheinlichkeiten. Also
das ist eine ganz komplett andere Diskussion.
Das ist schon ein bisschen, bei der Mona Lisa, wenn du der Besitzer von der Mona Lisa bist, dann ist es in deinem Verantwortungsbereich dafür zu sorgen, dass es da aufbewahrt wird, wo die Hütte nicht abbrennt. Das kannst du dich selbst drum kümmern, aber wenn du jetzt ein digitales Werk gekauft hast und das nicht auf deinem Server gehostet ist, sondern du nur einen Link zu dieser Datei hast, in der ein Link ist zu der Datei auf also da sind schon zwei Server unter Umständen involviert, die du nicht unter Kontrolle hast, das finde ich schon für viel Geld einen schwierigen Kauf an dieser Stelle. Ich bin trotzdem dafür, dass wir das tun können, also eine vollständige Folge verkaufen, also eine vollständige Happy-Shooting-Folge verkaufen. Ich würde es aber anders machen, nämlich ganz traditionell. Diese Folge würde dann tatsächlich aus unserem Feed komplett verschwinden, die wäre dann weg. Und diese Datei wird auf einem USB-Stick an den oder die KäuferIn geschickt. Und dann ist es
im Verantwortungsbereich. Und wenn der USB-Stick Bits verliert, die werden noch auch älter. Und
ja, aber das ist der Verantwortungsbereich dann des Käufers oder der Käuferin, dafür zu sorgen, diese Datei nicht zu verlieren. Kannst du viele Kopien davon machen, wie du möchtest. Das ist ja jetzt deine, hast du gekauft. Und bei unserem Feed ist sie weg. So. Das wäre ein klassischer Kauf. Oder? So wäre das.
Ja.
Es ist natürlich teuer. Also wenn wir hier eine Folge aus dem so Feed rausnehmen, das kriegst du nicht.
Altmodisch, Boris.
Also für einen Euro kriegst du das nicht. Ne?
Viel zu altmodisch. Ja, aber man könnte dann natürlich, ich meine, bei solchen Sachen, der Kaufende bestimmt ja den Wert der Sache, nicht der Verkäufer.
Ja, selbstverständlich.
Damit könnte man relativ schnell rausfinden, ob wir überhaupt noch irgendwas wert sind. Sitzen dann da und können uns irgendwie ein iPhone kaufen. Na, super.
Ich würde vorschlagen, bevor wir dieses riskante Experiment angehen, gucken wir uns mal das hier an.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Es ist wieder Zeit für Mediafix. Mediafix sind die eure Bilder und sonstigen Dinge ins Digitale verwandeln. Also Dias, negative Videos, Super 8 Filme, VHS-Kassetten, Tonbänder, Musikkassetten. Weil, sind wir mal ehrlich, das durchs Rumliegen wird das Zeug nicht besser.
Nein.
Und was da an Erinnerungen schlummert.
Mein Vater hat ganze Kisten von Dias weggeworfen, hat er mir gesagt. Meine ganze Kindheit wurde auf Dias fotografiert, also ja. 80% ja. davon. Die hat er weggeworfen, weil die durch die Lagerung rissig geworden sind. Und ich sage, warum schmeißt du die denn weg? Ich kann die scannen, ja, oder lassen.
Ja, richtig, ne? Aber da sind Sachen drauf, die vielleicht dann doch wichtig sind. Und jetzt könnt ihr Aufwand treiben mit dem eigenen Scanner und mit Lernen, was Farbmanagement ist und so weiter. Oder mit Makroobjektiven und LED-Lichtern und Reprostativen und so weiter. Oder ihr lasst dann halt die Medien von den Fachleuten bei Mediafix digitalisieren. Und das geht vom einfachen Diascan ab 7 Cent. Bis zum High-End-Scan mit dem Hasselblad FlexTite. Ich glaube, nächste Woche erkläre ich mal, was an dem so speziell ist, weil der macht nicht nur 8000 dpi, sondern der macht auch noch was ganz anderes, Besonderes. Wir haben es letztes Mal angeteasert, du hast es getestet.
Ja, und zwar nicht mit dir, sondern mit Video. Getestet. Ich habe nämlich noch
Du hast eine VHS-Kassette hingeschickt.
Ja, hier, ich habe VHS hingeschickt und Hi8. Und das, was da gerade nicht in den Rahmen passt im Video, das ist das Ergebnis aus einem Hi8-Videoscan. Also eine Hi8-Kassette, da habe ich ein...
Das hast du gefilmt?
Das habe ich gefilmt, 1992.
Vor 100 Jahren.
Ja, nicht ganz. 1992 ist das gefilmt, Ostern. Da war ich mit Tanja bei meiner Oma. Und
Da
waren wir eben bei meiner Oma, haben Ostereier gesucht, haben da übernachtet bei ihr und waren dann eben auf dem Hamburger Dom. Und da habe ich halt ein bisschen gefilmt dabei. Und das ist jetzt hier ein Zusammenschnitt aus dem Video. Ich habe da so einen 5-Minuten-Zusammenschnitt für die Familie von gemacht, aus einer Kassette, die bestimmt irgendwie über eine Stunde lief. Und das fand ich genial, weil, also klar ist die Videoauflösung nicht besonders hoch, das sind irgendwie, glaube ich, 720 mal 500 irgendwas in die 70 Pixel oder sowas, immerhin schon eine Hi8-Kassette.
Standard Definition, ne?
Ja, aber besser eben als VHS, auf jeden Fall. Das war schon so. Aber was eben so genial ist, meine Oma gibt's nicht mehr. Und das Haus, wo sie gewohnt hat, gibt's nicht mehr. Das ist alles platt gemacht worden. Und das sind jetzt halt Erinnerungen, Ein Stückchen weiter hinten da genau. Da gibt es einen Wasserhahn, da kam nur kaltes Wasser raus. Warmes Wasser wurde halt in so einem Boiler erhitzt. Das alles ist aufgenommen. Da siehst du meine Oma. Sie erzählt dann natürlich auch was und hat eine ganz, ganz herzliche Lache und so. Und das sind Erinnerungen, die wirklich, wirklich toll sind. Und die liegen jetzt schon seit zig Jahren in der Schublade und verstauben, weil ich habe keine Möglichkeit, mir das anzugucken. Ich habe kein Abspielgerät dafür und nix. Und jetzt war ich in der Lage, dank Mediafix, deswegen, also Chris, danke für diesen Tipp überhaupt. Ich kannte die vorher wirklich nicht.
Hast auch unseren Gutschein verwendet, ne?
Du weißt das noch, du hast mir das erzählt. Ich sag, geil, will ich ausprobieren. Mhm. Wann ist der Code fertig? Ich habe das also direkt über unseren Gutscheincode bestellt. Und ich war jetzt in der Lage, eben einen Zusammenschnitt davon zu machen für die Familie und konnte das eben mal kurz teilen über den Chat und habe gesagt, hier, guck mal, ne, Link zu einer 5-Minuten-Datei. Und da haben sich total wieder schöne Telefonate draus ergeben. Es sind einfach Erinnerungen, die sonst weg gewesen wären. Und ich kann jetzt mit diesen Aufnahmen Dinge tun. Da kommen wir gleich noch dazu. Und das ist Ich sammle schon die nächsten Kassetten hier.
Und falls ihr uns das nicht glaubt, dann vielleicht allen möglichen Firmen oder Museen oder Archiven, also DB-Stiftung oder die Uni Köln lassen dort Sachen digitalisieren. Und wenn es denen nicht glaubt, dann vielleicht BAP. Ne, die Reifen unter uns kennen BAP noch, die Kölner Band. Hm. Die haben nämlich ihre gesamte Bandgeschichte bei Mediafix digitalisieren lassen.
Ach, guck
mal. Aus Gründen. Und falls ihr der Post nicht ganz vertraut, dass eure wertvollen Originale bei Mediafix ankommen, dann könnt ihr sie zu einer von 20 Annahmestellen in der ganzen Republik bringen. Die sind in Berlin, in München, Hamburg, Köln, Bremen, Stuttgart, Hannover, Düsseldorf und so weiter. Und da werden sie dann per hauseigenem Kurierdienst in die Zentrale gefahren. Also ganz risikofrei. Und ihr kommt, jetzt wird's wichtig, ihr bekommt 11% auf alles. 11% mit dem Code Belichtigung21. Belichtigung21. Und warte mal, ich mache das mal hier kurz auf der Website. So, da ist sie nämlich. Belichtigung 2.1, 11% Rabatt. Da fängt dann der Dia-Scan schon bei 6 Cent an. Wobei, da muss man dazu sagen, 6 Cent, da müsst ihr aber schon einen Sack voll Dias hinschicken, dass ihr den Preis kriegt. Also wenn ihr einzelne Scans macht, dann wird das ein bisschen teurer werden.
Sind Abpreise.
Aber auch nicht drastisch. 11% Rabatt mit dem Code Belichtigung 21. Der gilt bis zum 30.04.21. Also ne, die Uhr tickt, die Erinnerungen könnt ihr jetzt retten mit unserem Gutschein Belichtigung 21. Und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
Absolut.
Mediafix. Tja.
Ja.
Ja, immer noch klasse, also ich muss da jetzt auch mal noch ein paar Sachen hinschicken. Ich will ja mal so ein paar von meinen großformatigen Sachen mit dem FlexTite scannen lassen. So
mach das mal. Mit einem schönen Vergleich.
Auflösung.
Klar.
Ja. Nächstes Thema, wobei das so ein bisschen
Video
hängt.
Spielt da natürlich mit rein, weil ich hatte jetzt ein Video aus einer sehr alten Kamera. Ja, HI8 Video. Und dachte mir, guck's doch mal, was geht. Weil wie man gerade im Einspieler vielleicht gesehen hat, für die, die nur zuhören. Also ich war jetzt damals nicht der große Held, was die Kameraführung angeht. Viele würden sagen, das bin ich auch heute noch nicht. Heute ist aber zumindest so, dass Bildstabilisatoren in diesen Kameras eingebaut sind. Das war damals nicht üblich. Und so hat das eben ganz schön gezittert und gewackelt. Das sind tolle Erinnerungen, die kann man sich auch anschauen. Aber so richtig, richtig angenehm wäre das über eine lange Strecke dann auch nicht. Also habe ich gedacht, was kann man machen? Ich habe dann das Video halt genommen und habe es in Final Cut Pro erstmal stabilisiert. Da gibt es nicht viele Optionen, da gibt es halt so einen Klick stabilisieren, dann wird das Video analysiert und einzelne Abschnitte werden mit der einen oder der anderen Methode stabilisiert. Da kann man dann gegebenenfalls noch ein bisschen eingreifen und es schärfer oder weniger scharf machen. Das hat eine ganze Menge gebracht. Das hat eigentlich das ganze Angucken des Videos schon mal sehr angenehm gemacht an dieser Stelle. Und dann habe ich mir was angeguckt, nämlich von Topaz. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal in der Sendung, dass die ganz interessante Fototools haben, auch um Auflösungen zu vergrößern oder Rauschen rauszurechnen und was weiß ich nicht alles. Die haben aber auch ein Videotool, das nennt sich Topaz Video Enhance AI.
Hui, also AI.
Artificial Intelligence, es geht um Enhance. Es wird sogar in einem Clip, den sie auf ihrer Webseite haben, wo jemand ein Review macht über dieses Video, wird sogar hier dieses alte Thema gezeigt, hier mit Bildausschnitt sowieso vergrößern, verbessern und so weiter. Ich glaube, das ist ein Ausschnitt aus Blade Runner oder so. Ansonsten sieht man auf deren Webseite halt schöne Vorher-Nachher-Beispiele, wie eben dieses Video mit Hilfe von Machine Learning, also mit trainierten Machine Learning, wie sagt man, Dingern verbessert wird.
Algorithmen, Netzwerken.
Also, genau, das Bild wird nicht einfach nur stumpf größer gemacht und die Pixel weich gezeichnet, sondern das Bild wird analysiert, es werden Kanten erkannt, die dann wirklich scharf gezeichnet werden, ohne pixelig zu sein. Es werden Muster erkannt, die vervollständigt werden in der Vergrößerung, ohne eben pixelig zu sein. Und solche Späße, da passiert schon ein bisschen was. Aber ich habe es dann eben mal ausprobiert. Und man muss schon sagen, es hängt natürlich wirklich stark vom Ausgangsmaterial ab. Wenn man sehr, sehr hochqualitativ, wenn man Ausgangsmaterial hoher Qualität hat, in SD-Auflösung, dann kann man daraus bestimmt ein sehr, sehr gutes HD machen. Das glaube ich. Wenn man aber so wie ich mit einer Consumer High 8 Videokamera wackelnd durch Hamburg gelaufen ist.
War die von Sony?
Nein.
Ich frage nur, so Camcorder, weißt du das?
Nee, von Sony war die tatsächlich nicht. Also aus dem Scheißhaus kann man keinen Palast machen, muss man einfach mal so sagen. Aber du kannst das Video mal einspielen, dann könnt ihr euch da selbst ein Bild davon machen. Man kommt auf jeden Fall, ich habe bis auf Full HD eben hochgezogen, habe mich für den etwas weniger scharfen, das ist das alte, du musst das andere nehmen, genau.
Nee, das ist das Richtige.
Urlaub HH müssen
das sein. Ja, das ist das.
Genau.
Mach das mal größer hier.
Ja, genau. So, das wackelt dann schon mal nicht mehr. Das ist aber jetzt Verdienst von Final Cut Pro 10, wo das Ganze entwackelt wurde. Das macht das halt schon mal sehr angenehm. Aber die Kanten sind eben schon wirklich scharf gezeichnet in der Full-HD-Auflösung. Das hat wirklich was gebracht. Da werden wirklich hier Türrahmen und so weiter werden da erkannt und sauber vergrößert. Das ist bei vielen Dingen funktioniert das sehr, sehr gut. Es lässt sich aber auch oft in die Irre führen. Also zum Beispiel die Struktur von den Tapeten bei meiner Oma im Hintergrund. Da sind dann in manchen Frames, kann man dann sehen, dass da eine sehr, sehr klare Struktur erkannt wird. Das wird fast überschärft dargestellt. Aber das ist selbe Muster, was also wirklich ein paar Zentimeter daneben an der Tapete ist, nicht. Und das wirkt dann natürlich etwas unausgeglichen und nicht so ganz realistisch. Also solche Situationen hast du immer. Es ist halt schwierig irgendwie mit einer Einklick-Lösung, weil das ist ja wirklich nur Video importieren, den Algorithmus wählen und gib ihm.
Kannst du da noch ein bisschen dran schrauben?
Nee, oder? Nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Du kannst einzelne Abschnitte halt mit verschiedenen Algorithmen rechnen lassen, das geht schon. Also das musst du halt manuell machen, Einstiegspunkt, Ausstiegspunkt und dann halt den Algorithmus wählen. Das Tool ist nicht ganz günstig. Also es ist irgendwie knapp unter 300 € kostet das Ganze. Die Demo-Version.
Ja, 1 Cent unter 300 €,
ja, glaube ich. Du kannst das Ganze, ja, je nach Angebot. Das war, glaube ich, auch mal irgendwie schon mal 30 € günstiger oder so. Also man kann damit was erreichen. Das Ausgangsmaterial sollte gut sein und möglichst nicht verwackelt sein. Weil ich glaube, wann immer du so Verwackler hast, weil diese Software, die
Analyse. Hast du dann gleich Motion Blur mit drin und so weiter.
Ja, genau.
Das wird natürlich also schwierig für
die Software. Er kann es dann nicht so sauber machen, weil er analysiert, ja. Und das macht er gut, das Tool analysiert durchaus mehrere Bilder. Das heißt, du hast nicht von Frame zu Frame eine komplett andere Interpretation der Szene, sondern es muss ja in der Bewegung zueinander passen. Also die einzelnen Linienobjekte werden schon sauber getrackt, sodass sich das Verhalten nicht komplett ändert bei einem Schwenk. Das haben sie schon ganz gut hingekriegt. Ich würde hier allerdings jetzt sagen, für dieses Hamburg-Video, was ich da gemacht habe, würde sich jetzt der Anschaffungspreis nicht rechnen. Da ist es wesentlich angenehmer, wenn es nicht wackelt. Und wenn es dann halt ein bisschen pixelig ist, meine Güte, es bewegt sich aber auch. Ist ja kein Standbild.
Ja.
Zu den Standbildern. Holger
schreibt, dass Topaz mehrmals im Jahr starke Rabattaktionen hat. Er meint so 30-40% zum Teil.
Das ist ordentlich. Also
muss man auch
es lohnt sich, ein Auge drauf zu haben. Also ich glaube, wenn man es mal günstig schießen kann, ist das ein nettes Spielzeug. Gerade wenn man jetzt so wie ich anfängt, alte Videos irgendwie digitalisieren zu lassen. Wenn halt das Eingangsmaterial schon unscharf und wackelig ist, kann man sich die 300 € sparen, meiner Meinung nach. Du kannst mal die Bilder zeigen. Ich habe mal so ein paar Standbildvergleiche gemacht. Bei Video AI 01 Low kannst du mal anfangen.
So, warte mal, dann ist das hier.
Genau. Da sehen wir halt links das vergrößerte Original. Das ist jetzt ein verschwommenes Bild von einer Wandmalerei in Hamburg an dem Trockendock. Das war, ich glaube, von Blum und Voss. Da war die Seite mal bemalt früher, ne, 1992 halt. Und rechts eben das von der AI berechnete. Und da muss man schon sagen, dass dieses jetzt im Standbild das Ergebnis von Topas wirklich gut aussieht. Also wir sehen halt ein gemaltes Schiff und einen gemalten Hafenkran, so ein Löschkran eben, das alles eben gemalt auf so einem gemalten Pergament, wenn du so willst. Ne? Das ist ja so ein haushohes Bild da. Und da sieht man in diesem Standbild schon, dass das Ergebnis echt überzeugt. Wenn du jetzt allerdings dir vorstellst, dass das ein Bild von 25 ist und dieser Schwenk insgesamt vielleicht 2 Sekunden zu sehen ist, dann kann man schon sagen, dass wenn du das in Full HD dir hinterher anguckst, das sieht schon ein bisschen gefälliger und ein bisschen besser aus, ohne Frage. Aber jetzt auch nicht 300 Euro besser. Wenn du dir mal das, welches wäre das Alternative dazu? Da gibt es noch ein anderes Bild. Nämlich das Video 01 ohne Low. Mhm. Das ist auch von dieser Wandmalerei und das ist mit einem anderen Algorithmus. Da sehen wir jetzt auch leider ein anderes Bild, nämlich ein altes Segelschiff, ein, ich glaube, Dreimaster. Und also auch wieder gemalt auf dieses Pergament, auf diesem Blom und Voss Trockendock, wenn ich mich da nicht irre. Und das ist jetzt halt mit Medium, das ist also der Medium-Algorithmus, der geht nicht ganz so krass zu Werke. Also der lässt so ein bisschen Bildunschärfe mit drin, der übertreibt es nicht so. Sieht auch schon ganz gut aus, aber nicht so gestochen scharf wie mit dem Low-Regler. Allerdings ist der Low-Regler wiederum bei manchen Ergebnissen over the top. Also da sieht das Bild hinterher wirklich aus wie mit Wasserfarbe oder sowas gemalt oder mit Ölfarbe irgendwie künstlich hingemalt. Aber ein anderes schönes Beispiel noch, wenn du dir mal das AI 02 erstmal anguckst, das normale. Da sehen wir einen echten Dreimaster, der da liegt. Die Rigma Rigmason, die liegt auch immer noch da. Und links wieder das Original, halt sehr pixelig. Wir sehen die Vertauung da an den Masten kaum. Also man erahnt sie so ein bisschen schattenartig. Das ist wirklich sehr pixelig, unscharf und so weiter. Und auf der rechten Seite das, was die AI eben in Full HD daraus gemacht hat. Und plötzlich sieht man diese Vertauung. Und das sind wirklich durchgehende, gerade und nicht pixelige Linien. Und die Masten sind sauber. Und ganz im Hintergrund von dem Schiff, was dahinter steht, die Brücke und die Fenster und so. Also es sind plötzlich wirklich Details da, die auf dem Original einfach nicht da sind. Also der erfindet da durchaus auch mal ein paar Pixel, die aber einfach passen. Das ist schon beeindruckend, aber auch hier wieder, es ist eigentlich eine sehr wackelige Szene und wenn es nicht entwackelt ist, dann brauchst du die Verbesserung auch nicht. Und wenn du es entwackelst, ja, dann ist es gefälliger in Full HD. Aber auch hier wieder, die Erinnerung am Ende des Tages wiegt dann doch stärker als die Aufbereitung. Richtig geil sieht es übrigens aus, wenn du das Video AI 02 Low mal nimmst. Auch da wieder mit dem Low-Algorithmus. Low heißt hier immer, das Eingangsmaterial hat eine schlechte Qualität, also eine niedrige Qualität. Dann greift er nochmal richtig zu und plötzlich wird das ein richtig scharfes, detailreiches Segelschiff.
Kann er dann auch so einen Schriftzug lesbar machen wieder?
Nee, das macht er dann nicht. Also du hast den Eindruck, mehr Struktur zu haben in der Schrift, aber es wird natürlich nicht lesbarer. Aber auch hier wieder, wenn du halt mit dem Low-Algorithmus rangehst, an anderen Stellen übertreibt das einfach maßlos und das sieht dann einfach nicht mehr schön aus. Und wie du aber auch hier siehst bei den Standbildern, die Belichtung ist irgendwie daneben, der Weißabgleich passt nicht. Also das ganze Ausgangsmaterial ist es meiner Meinung nach nicht wert, da mit einer 300-Euro-Software ranzugehen und da Enhanced zu spielen. Wenn man sich jetzt wieder
mal dieses alte Super 8 raussuchen, wo ich als Dreijähriger irgendwie drauf bin.
Das könnte tatsächlich mehr bringen. Ja, aber es könnte mehr bringen unter Umständen, weil es ja tatsächlich auf Negativen ist und vielleicht dadurch auch
eine bessere Qualität hat. Du hast das jetzt mit der Demo-Version gemacht, oder?
Das ist hier die Topas-Demo-Version, ja.
Okay.
Und er hat jetzt auch für dieses 5-Minuten-Video hat er 1,5 Stunden meinen Rechner beschäftigt, den M1. Okay. Oder auch ein bisschen länger. Und da ist der dann auch mal warm geworden. Ja, super. Und ob es das dann wert ist an dieser Stelle, ich würde euch wahrscheinlich davon abraten, außer ihr sagt, ihr habt euch wirklich schon damals in den 90ern bei der Aufnahme von dem Video echt Mühe gegeben, habt einen Weißabgleich gemacht, habt vielleicht eine ruhige Hand und wollt da was richtig Geiles draus machen, dann ist es zumindest mal ein Blick auf die Demo-Version wert. Da muss man nur seine E-Mail-Adresse hinterlegen, dann kriegt man den Zugangscode, kann man sich da einloggen in der Software und kann das erstmal nutzen für ein paar Tage. Probiert's aus. Ich werde es wahrscheinlich für meine Videos nicht machen. Ich werde die einfach entwackeln und gut ist.
Tja. Ansonsten wird sein Rechner auch irgendwie wochenlang.
Ja, du, also
lahmlegen.
Mal so ein, zwei Stunden für so ein 5-6 Minüter, das ertrage ich sicherlich. Aber wenn du jetzt irgendwas Längeres zusammenschneidest, das, also mir wäre es das nicht wert.
Das hat doch keinen Lüfter, das ist doch alles gut. Das stört ja nicht. Da glüht halt dann das Metall so ein bisschen, aber ansonsten.
Ja, jetzt genau.
Nur gut.
Schön.
Ja, kommen wir zum Link-Tipp. Und zwar ein kleiner Videotipp, den hat uns der Sebastian geschickt. Das ist eine Insta360-Werbung, aber schon recht beeindruckend, was mit diesen 360-Kameras möglich ist. In diesem Fall hat er hier Kamerafahrten gemacht durch Dinge durch die man eigentlich so gar nicht so richtig durchfahren kann.
Ja, wirklich sehr eng, ne? Durch Kannenhänkel,
durch irgendwelche Tassenhänkel durch und so weiter. Also einfach einen langen Selfie-Stick quasi dran gesteckt und dann, da war ein Schnitt, ich habe es genau gesehen.
Da war ein Schnitt,
ja. Ja, ist also, sehr pfiffige Idee. Man kann da schon sehr, sehr kreativ werden, ne?
Das ist irgendwie so ein über 3 Meter langer Selfie-Stick oder sowas. Und interessant ist, er zeigt das halt in dem Making-of, wie er den bewegt hat. Also er hat dann irgendwie einen Akkuschrauber genommen und lässt dann halt so einen Sechskant drehen und da ist halt ein Faden dran und der zieht diesen Selfie-Stick wieder ein, damit er den gleichmäßig wieder einfahren kann. Das ist schon pfiffig und geht halt, weil diese Insta360 so klein ist. Ja, am Ende des Tages eine schöne Werbung für eine sehr kleine Kamera mit einer ganz guten Bildqualität offensichtlich. Aber die kreative Idee finde ich natürlich ja, ist toll. Es ist so simpel, wie es ist, aber man muss es auch erstmal machen, sag ich mal, ne?
Ja, ich pack das noch kurz zu den Shownotern. Noch ein kleiner Videotipp, da bin ich kürzlich drüber gestolpert. Und zwar ist das ein Video von mal wieder Edu Puertas. Das ist dieser... Was ist er? Spanier, der, ich muss mal gucken. Ah, hier läuft eine Werbung. Ich warte noch kurz mit dem Umschalten, bis die Werbung weg ist. So. Das ist dieser Animator, der so ein bisschen erklärt, was er tut und zeigt, was er da tut.
Den hattest du.
Genau, der hatte diese Objektive mal erklärt, die er verwendet und wie er das so kameratechnisch macht. Und hier ist nochmal so ein Video von ihm, wo er erklärt, eines der Probleme beim Animieren ist, Flackern. Ne? Du hast, wenn du Bilder, du machst ja ein Bild und dann veränderst du was und dann machst du wieder ein Bild und damit das dann nachher auch wirklich smooth ist, muss ja zwischen den Bildern irgendwie das Licht konsistent bleiben.
Ach so, Helligkeitsflackern.
Hm? Ja. Genau, also ein Helligkeitsflackern. Und das Helligkeitsflackern, das hast du ja durch ganz viele Sachen. Ne? Also er hat hier erklärt mal so 7 verschiedene Quellen von Flackern im Stop-Motion. Das Einfachste ist noch, dass du dir selber einen Schatten wirfst beim Bewegen und dann halt das Licht irgendwie so schräg hinter dir ist und dann ist das nie gleich. Oder du hast Tageslicht und das verändert sich natürlich, wenn die Wolke vor die Sonne geht und so weiter. Und geht aber natürlich auch bis zu Lichtquellen, die dann bei einer kurzen Shutter Speed, wo du dann, was weiß ich, bei einer Birne, die irgendwie mit 50 Hertz flackert, dann halt möglicherweise, wenn du zu kurz belichtest, dann irgendwo Teile dieser Phase nur rausgreifst, die sich natürlich auch ändert. Und das fand ich ganz interessant, weil es tatsächlich so eines der Probleme beim Animieren zeigt, mit dem man da umzugehen hat und wie man sie löst. Das fand ich spannend.
Ja, das ist interessant. Gibt ja auch Software sogar, die das dann wieder rausrechnen will. Aber du hast halt Probleme, wenn das Verhältnis dann von Vordergrund zu Hintergrund nicht mehr stimmt, weil auf was willst du es dann anpassen?
Ja, und vor allem ist der Flacker ja möglicherweise auch auf dem entsprechenden Objekt richtungsgebunden. Also er hat hier zum Beispiel den,
exakt,
nennt er T-Shirt Bounce, ne? Du hast ein weißes T-Shirt an, mhm, und dann füllst du mal die Schatten und dann nicht, ne?
Weil genau,
du
mal ist der Schatten heller, mal ist er dunkler. Das ist dann halt das ist echt ein Problem, ja, das stimmt.
Und das kannst du nicht so schnell wegrechnen. Du kannst eine gleichmäßige Flackerei kannst du wegrechnen, aber wenn das nur Teile des Bildes betrifft, weil du ein
Das ist ein interessantes Problem, weil das ist so naheliegend. Also ich habe das selbst oft, also ich mache keinen Stop in Motion, aber ich habe das selbst oft gesehen, dieses Problem, wenn ich Aufnahmen mit dem Blitzlicht mache, also in Serie mehrere Bilder mache oder wenn ich halt hier irgendwelche Objekte fotografiere, wenn ich die importiere, die haben natürlich alle immer eine kleine Abweichung. Also wie du sagst, entweder ist noch das natürliche Licht durchs Fenster auch noch dazu gefallen und mal sind die Schatten ein bisschen heller oder der Blitz hat halt eben nicht immer exakt wirklich 100% dieselbe konstante Helligkeit. Es gibt feine Nuancen und das siehst du, wenn du dann in Lightroom durch die Bilder durchblätterst. Das ist interessant, weil ich mag ja hier so Wallace und Gromit und solche Geschichten und hier Shaun das Schaf und so. Und da gibt es ja auch tolle Making-ofs, wie die halt diese Knetfiguren animieren in so einem riesigen Set mit so einem beleuchteten Horizont und so. Mhm. Das ist abenteuerlich. Aber über dieses Flickr-Thema haben die, glaube ich, auch noch nicht gesprochen. Aber das werden die ja genauso haben, wenn die Leute da drin rumlaufen und die Bilder machen.
Naja, vor allem in Zeiten, wo man, also heute hast du viel LED, die sind relativ konstant, aber in Zeiten, wo du noch mit Glühlampen gearbeitet hast, mit Halogenlampen, da hast du dann zum Beispiel leichte Spannungsschwankungen in der Leitung. Wenn der Nachbar seinen elektrischen Rasenmäher anwirft oder sowas, dann hast du halt plötzlich ein bisschen dunkleres Licht. Das kennt man noch. Dass dann plötzlich die Lichter, wenn da irgendwo nebenan ein dicker Motor angeht, dann hast du plötzlich irgendwo so ein leichtes Einknicken von der Spannung. Ja. Und das sieht man dann da auch.
Ja, aber auch die Deshalb eigenen dann, Schatten,
heute das mit war LEDs gerade geht das.
Ein guter Hinweis. Also wenn man selber Schatten wirft, weil man einfach,
weil man das falsche, die falsche Klamotte an.
Und deshalb das sollte siehst man du nicht immer, sofort,
weil es sind ja nur natürlich. Nuancen. Hm? Deshalb sollte man schwarze Dinge tragen, wenn man visuell kreativ schaffend unterwegs ist.
Dann wirfst du trotzdem Schatten. Licht. Du reflektierst ja erstmal weniger, aber du wirfst immer noch Schatten. Also das ist
richtig,
schon echt
aber du tricky. Reflektierst nichts mehr zumindest.
Ja, schon mal eine Fehlerquelle weg.
Nun gut.
Am besten Weltall Stop Motion.
Genau. Super.
Kann man mal machen, finde ich.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo du dir deine eigene Webseite bauen kannst, auch ohne zu wissen, was man technisch tun muss, um eine Webseite zu bauen. Du gehst einfach auf happyshooting.de/Jimdo, startest da mal kostenlos. Einfach mit dem Dolphin, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man noch auswählen kann. Man sagt einfach, ich mache eine neue Webseite, dann wirst du mit Sicherheit zum Dolphin kommen. Wirklich super simpel, ein paar Fragen beantworten, vielleicht zu deinem Account mit Fotos von Facebook oder Instagram etc. Wenn du das möchtest, dann werden diese Fotos gleich für den Entwurf deiner Webseite genutzt, der dir erstellt wird, damit du nicht auf der leeren weißen Seite anfängst, so ne? Das Trauma eines jeden Schreibers, die leere weiße Seite, das hast du dann nicht. Du kriegst einen schönen Entwurf, den kannst du anpassen, Überschriften anpassen, Bilder austauschen. Du kannst die Farben anpassen, also dein eigenes Farbschema aus deinem eigenen Logo erzeugen. Und wenn du jetzt eben zum Beispiel der Fotograf oder die Fotografin für Stop Motion des Weltalls bist, das heißt, du baust zu Hause einen Weltall nach und machst da das Stop Motion, was weiß ich, vom Urknall bis heute, wer weiß, wie viele Millionen Jahre du schon geschafft hast. Aber vielleicht möchtest du berichten, wie das Ganze funktioniert. Das kannst du auf dieser Webseite tun. Du kannst anderen Tipps geben, wie das funktioniert. Oder vielleicht hast du ja auch schon fertig und verkaufst jetzt einzelne Modelle. Ja, vielleicht kann man ja einzelne Sterne bei dir, also Stop-Motion-Sterne, bei dir kaufen. Wer weiß. Dann könntest du sogar einen Shop machen. Mit einem Klick ist da ein Shop drin, noch ein Klick mehr. Du hast Stripe drin, dann könnte ich das hier sogar mit Apple Pay bezahlen. Guck dir mal an in den kostenpflichtigen Paketen, was dann in diesen Ausbaustufen alles möglich ist. Probier es kostenlos aus, ob es das ist, was du brauchst. Und wenn du eine tolle Webseite gebaut hast, schickst du die mal an info@happyshooting.de. Dann stellen wir die hier auch gerne mal vor. Und wenn du einen Stern zu verkaufen hast, sag mir Bescheid. Dann klicke ich mal ein. wenn er nicht zu teuer ist. Wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support. Du kannst bei den kostenpflichtigen Paketen noch sparen, indem du den Code Belichtigung eingibst, 2i, für 20% auf die erste Bestellung. Belichtigung einfach beim Bestellen der kostenpflichtigen Pakete mit angeben. Und schon wird fleißig gespart. Viel Spaß bei deiner Webseite.
Ja, wir bedanken uns bei Jimdo für die Unterstützung. Wir kommen zu den Fragen. Wir haben eine von Uwe bekommen. Die ist klasse. Wenn man ein bestimmtes Bild machen will, speziell im Studio, dann schießt man ja auf dem Weg zu dem Foto eine Menge Bilder, von denen man dann nur sehr wenige verwendet.
Wir sahen es in dem Video von mir vorhin übrigens.
Aha. Film ist nicht viele Bilder, das darf man nein. Die völlig missratenen löscht man natürlich, aber was macht ihr mit den naja, geht so Bildern? Na, was tust du?
Ich hebe auf, tatsächlich. Also bei mir ist es so, dass ich was, was verwackelt ist, was unscharf ist oder was so stark irgendwie abgeschnitten ist, dass es das Motiv nicht mehr ist, was ich haben wollte, die schmeiße ich weg. Also die werden schon direkt aussortiert. Alle anderen werden aufgehoben und es werden nur noch die wenigen hervorgehoben mit der Flagge, die ich tatsächlich bearbeiten, weitergeben oder direkt benutzen will. Alle anderen bleiben quasi als zweite Wahl liegen, weil es ist eben doch, also bei mir mit den Pferden, ist es eben doch mal eine andere Bewegungsphase dabei, wo vielleicht jetzt das keine schöne Bewegungsphase ist, die man irgendwie sich an die Wand hängen möchte, aber wo Besitzer oder Besitzerin dann eben doch mal sagen, hast du nicht noch Aufnahmen sowieso als Ganganalyse oder ich will eben sehen, hatte das Pferd das Problem letztes Jahr schon und so. Und dann kann man da eben nochmal drauf gucken. Also oft hat so ein Bild einfach einen Mehrwert, von dem ich jetzt zum Zeitpunkt des Aussortierens gar nicht gewusst hatte. Und dann bin ich froh, dass ich die noch da habe. Oder bei einer Hochzeit irgendwo im Hintergrund noch irgendjemand drauf zu sehen, von dem sonst keine Bilder oder nicht viele Bilder gibt. Das kann sehr wertvoll sein für die Gäste. Und von daher hebe ich dann gerne sehr viel auf. Das ist mir auch bewusst, dass es sehr viel Ballast ist, den ich da mitschleppe, der eben auch gesichert werden will. Aber wenn ich jetzt tatsächlich zwei Bilder habe, wenn du so mehrfach Auslösung gemacht hast, weil du dann zwei, drei Bilder in Folge hast und ich gucke mir die an und die sind identisch, ja, dann hebe ich halt eins davon auf und die anderen beiden sind weg. Aber ansonsten gilt das Gesagte.
Ja, und bei mir ist es so, dass ich teilweise, also ich gehe natürlich durch und was offensichtlich nicht toll ist, wird auch weggeworfen. Aber ich habe immer wieder Projekte, wo ich dann einfach durch den alten Fundus durchgehe und vielleicht auch mal ein schlechtes Beispiel brauche für ein Buch oder einen Artikel oder sowas. Und ja, deshalb bewahre ich da auf. Aber ich sag mal, bei so einer Studio-Session, wenn du da mit 50 Bildern dann beim Ziel landest, dann sind hinterher vielleicht 5 oder 6 Bilder übrig noch und der Rest fliegt weg. Also so rigoros bin ich dann doch. Aber so ein bisschen was, vielleicht auch ein bisschen was, was den Prozess dokumentiert, das lasse ich dann schon mit drauf, klar.
Sicher. Studio, schönes Beispiel, Mitarbeiterfotos gemacht. Da ist natürlich 1 oder 2 Fotos gehen dann raus. Was weiß ich, ein Hochformat und ein Querformat, die dann fertig bearbeitet sind, die gehen raus. Und ich habe dann wahrscheinlich von jedem Format nochmal 1 oder 2 mit einem anderen Gesichtsausdruck, einem anderen Lachen oder sowas. Aber da würde ich jetzt auch nicht irgendwie 20 Bilder aufheben. Das würde ich dann auch nicht machen. Na, da gilt dann wieder, wenn sie sich zu ähnlich sind. Also wenn ich beim Durchblättern sage, wo ist hier der Unterschied? Wenn ich da lange suchen muss, dann entscheide ich mich fürs Erste und das Zweite werfe ich weg. Aber wenn sie wirklich anders sind, ein anderer Blick, ein anderes Lächeln, Gesicht in die andere Richtung oder so etwas, dann hebe ich die einfach auf.
Ja. Sehr schön. Nächste Woche mehr Fragen. Ja nix. Wir kämen jetzt theoretisch zum Terminkalender, aber da ist nichts Neues drin. Trotzdem dürft ihr da gerne Termine eintragen. Das geht ganz einfach. Ihr geht auf happyshooting.de/Terminkalender und dort gibt es einen grünen Knopf, neuen Termin eintragen. Da geht dann ein Formular auf und dort könnt ihr dann Titel, Ort, Beginn, Ende der Veranstaltung eintragen. Eine Beschreibung, ein bisschen 200 bis 500 Zeichen Beschreibung, dass wir was zum Vorlesen haben. Link zur Veranstaltung und vielleicht noch einen Kontaktnamen und eine E-Mail. Und wenn ihr das tut, dann landet es hier im Kalender. Da wird das dann vom Rainer persönlich eingetragen in diesen Kalender und den könnt ihr euch dann hier anschauen. So einfach geht das.
Von Hand also, gesetzt quasi.
Das ist ein handgeklöppelter Kalender quasi. Also ja, aber ist schön, funktioniert. Also, lasst uns Fototermine wissen und wir verbreiten sie hier in die Welt. Es gibt eine neue Aufgabe, Boris.
Neue Aufgabe wurde im Slack.
Mach nochmal, richtig, wurde, aber bitte ordentlich, dass man das auch hört.
Ich bin ja anständig erzogen. Wurde im Slack vor der Sendung gewählt und lautet verbessern. Wer hätte es gedacht? Die Aufgabe läuft vom 25.03. bis zum 8.04. Das bedeutet, im Zeitraum vom 25. März bis zum 8. April 2021 zieht ihr los, macht ein neues Foto zum Stichwort verbessern. Wie interpretiert ihr das Wort verbessern in einem Foto? Wenn ihr das gemacht habt, ladet ihr das Bild bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS verbessern. Alles zusammengeschrieben. HS verbessern. Ja. Und dann verlosen wir was. Vielleicht so eine Lenzhut, aber wir schauen mal.
Wie immer halt. Ja, dann sind wir jetzt durch mit der Sendung. Es war uns ein Vergnügen. Ich hoffe, euch war es genauso ein Vergnügen. Aber bevor wir euch gehen lassen, Boris, du hast noch was ausgegraben.
Es wurde ausgegraben, ja. Der Hendrik hat nämlich was geschickt. Und zwar, du kennst ja eine Canon EOS 5. Ja. Ne? Mark IV zum Beispiel hast du ja in deinem Besitz.
Habe ich. Guck ich hier gerade rein, ja.
Das ist eine Canon EOS 5 Mark IV. Kennst du denn auch eine Camera EOS 5C Mark IV? Die hat der Hendrik. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris. Letzte Woche habe ich Post aus China bekommen. Die EOS 5C Mark IV. Das Foto anbei. Wenn man von folgenden Mängeln absieht, ist es eigentlich ein ganz tolles Modell. Das Modell ist deutlich kleiner als das Vorbild. Der abgebildete Kameragurt, auf dem übrigens nicht Canon, sondern Camera im Canon-Schriftzug steht.
Aber ist schwarz mit rotem Rand.
Ja, auch die Schriftart stimmt. Camera drauf. aber der Gurt ist nicht dabei, also der fehlt. Und die Aufkleber sind eine Qual. Hab mich noch nicht überwinden können, diese mit einer Pinzette anzubringen. Die Klemmbausteine, und jetzt wissen wir, wohin die Reise geht, ähneln dem dänischen Original, sind aber deutlich kleiner. Kennt ihr solche Sets? Wäre das für euch ein kleines Bauprojekt oder als Deko interessant? Oder habt ihr doch lieber echte und nutzbare Kameras im Regal? Viele Grüße, Hendrik. Also es ist ein Klemmbaustein-Bausatz für eine Kamera, die eben dem Canon 5D...
EOS 5C Mark IV.
Genau, sie ist dem Canon 5D Mark IV eben angelehnt, sagen wir mal so. Und er sagt, er hat auch noch ein bisschen Probleme, das Objektiv zusammenzubauen. Die Rundung, das scheint wohl irgendwie konstruktionsbedingt ein Problem zu sein. Das wird wahrscheinlich ohne Kleber nicht halten. Das fällt
sind halt nicht die originalen Klemmbausteine.
Es ist nicht original.
Das
ist ein China-Nachbau natürlich.
Ach, wie schön.
Aber witzig.
Ja.
Und um auf die Frage zu antworten, ich fände das tatsächlich ein lustiges Bauprojekt. Ich finde sowas auf jeden Fall lustig. Aber ihr braucht es mir nicht zu schicken, denn ich habe für sowas echt keinen Platz mehr. Die Bude ist tatsächlich voll mit so viel Zeug. Ich bin eher am Ausmisten und da gilt dann wahrscheinlich das, was Chris auch sagen wird. Dann lieber eine echte alte Kamera, die man auch noch benutzen kann. Mhm. Also das, wenn schon Platz, dann irgendwie.
Die einzigen Fake-Kameras, die wir hier haben in der Vitrine, sind aus Glas und hängt man an einen Weihnachtsbaum.
So. Das ist eine schöne Idee.
Und damit entlassen wir euch in den Feierabend. Wir sind in einer Woche wieder da am 30. März 2021 live ab 18 Uhr hier auf dem Kanal. Und wenn ihr dabei seid, freuen wir uns. Und wenn ihr nicht dabei seid, weinen wir große, große Krokodilstränen. Also bis dann. In diesem Sinne wünschen wir euch was. Macht es gut. Schön, dass ihr dabei wart.
Wenn es wieder heißt, Hilfe, mein Klemmbaustein hält am Objektiv nicht. Happy Shooting.
Bis dann. Happy Shooting.